ich nenne das, das ist Armbashing, Hetze gegen Erwerbslose. Und das Perfide daran ist, dass da immer die hart arbeitenden Menschen mit geringen Löhnen angerufen werden. Klammer auf, oft von Politikern, die sich ansonsten nicht für höhere Löhne einsetzen. Aber dann wird immer gesagt, ey, du hart arbeitender Mensch, wir haben zwar nichts, was real dafür sorgt, dass du mehr Geld in der Tasche hast, aber wir sorgen dafür, dass es jemanden gibt, dem es noch unbedingt schlechter gehen muss, dann kannst du dich wenigstens besser fühlen, auch wenn es dir nicht besser geht. Das Ganze gipfelt jetzt in Aussagen zur Finanzierung in diesem Wahlkampf, wo der Eindruck erweckt wird, wenn man nur richtig hart beim Bürgergeld durchgreift, lässt sich alles finanzieren, was möglich ist. Ich habe euch ja schon erklärt, warum ich normativ das falsch finde. Ja, aus tiefster inhaltlicher Überzeugung. Aber auch mit einem ganz schlichten Taschenrechner kann ich nur sagen, das wird so nichts.
Hallo und herzlich willkommen zum Was tun Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. In der heutigen Folge sprechen wir mit Katja Kipping. Viele von euch kennen Katja wahrscheinlich. Sie war Parteivorsitzende der Linkspartei, Sozialsenatorin in Berlin und ist jetzt Geschäftsführerin des Paritätischen Gesamtverbands. Katja hat also jahrzehntelange Erfahrung mit dem Thema Sozialpolitik und im heutigen Gespräch soll es darum gehen, wie sie sich jetzt in der Geschäftsführung des Paritätischen Gesamtverbandes für von Armut betroffene Menschen einsetzt.
Ja, auch ihr habt es ja sicher gemerkt, der Bundestagswahlkampf ist in vollem Gange. Und eine Frage, die Weinchen mich dabei schon länger beschäftigt hat, ist, dass wir immer stärker mit einem Diskurs konfrontiert sind, in dem von Armut betroffene Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Und ich habe euch dazu mal ein paar Schlagzeilen mitgebracht. Hier in der FAZ, Bundestagswahl, Doppelpunkt. SPD fordert Härte beim Bürgergeld. Im Merkur, CDU vor der Abschaffung des Bürgergelds. Mit dieser Strategie sollen Empfänger zu mehr Arbeit angeregt werden. Oder auch im MDR, FDP-Chef Lindner fordert Abschaffung des Bürgergelds. Also ihr merkt, der Diskurs dreht sich gerade stark um das Bürgergeld und darum, dass oft suggeriert wird, dass BürgergeldbezieherInnen nicht richtig arbeiten wollen würden. Und was dabei natürlich passiert, ist, dass Menschen, die von Armut betroffen sind, gegen andere Menschen, die von Armut betroffen sind, ausgespielt werden. Nämlich GeringverdienerInnen, die einfach zu wenig zum Leben haben, gegen BürgergeldbezieherInnen, bei denen ihnen suggeriert wird, die würden ihnen jetzt das Geld noch wegnehmen. Und auch noch gegen Geflüchtete, bei denen auch oft das so dargestellt wird, als würden sie nicht arbeiten wollen und nur den Sozialstaat Geld kosten. Und uns beide hat das ganz schön beschäftigt, wie das eigentlich so sein kann, dass in so kurzer Zeit dieser Diskurs so abdriftet. Und eigentlich, während es am Anfang der Legislatur noch ganz stark im Zentrum der Politik stand, das Hartz-IV-System abzuschaffen und zu verbessern, es jetzt eigentlich schon wieder total darum geht, das Bürgergeldsystem zu demontieren. Und gleichzeitig ist es total schwer, diese Themen in den Diskurs zu bringen. Also irgendwie positiv über den Sozialstaat zu sprechen, über BürgergeldempfängerInnen, darüber, dass wir einfach das Problem Armut angehen müssen und nicht einzelne Gruppen von Menschen, die von Armut betroffen sind, gegeneinander ausspielen sollen.
Über all diese Themen wollen wir heute mit Katja Kipping sprechen. Wir fragen nach, warum es so schwer ist, progressive Forderungen zum Thema Bürgergeld in den Wahlkampf einzubringen, welche Strategien aus ihrer Sicht besonders vielversprechend sind, um zu einer besseren Sozialpolitik in Deutschland beizutragen und was ihr als HörerInnen tun könnt, wenn ihr euch im Wahlkampf zu diesen Themen stark machen wollt. Jetzt viel Spaß bei der Folge. Ja, hallo Katja. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns im Was tun Podcast zu Gast bist.
Ja, hallo. Ich freue mich auch.
Hallo.
Ja, Katja, viele unserer HörerInnen kennen dich wahrscheinlich schon, aber so in so einem längeren Gespräch hat man ja auch die Möglichkeit, den Gast nochmal ein bisschen genauer kennenzulernen. Deswegen vielleicht vorab die Frage an dich. Was sind denn für dich so drei zentrale politische Momente in deinem Leben gewesen, wo du sagen würdest, die muss man kennen, um zu verstehen, wie Katja Kipping tickt?
ist natürlich schwierig, sich jetzt auf drei Momente zu reduzieren, aber ich würde sagen, was bei mir schon eine Wegentscheidung war oder eine Weggabelung, an der ich mich entschieden habe. Ich bin ja nach dem Abi erstmal, habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, war da in Russland, habe zusammen, obwohl ich konfessionslos bin, mit italienischen Mönchen zusammengearbeitet, kam zurück und habe studiert und ich hatte gerade verstanden, was Semestereinheiten bedeuten und so und Wochenstunden bedeuten. Dann begannen die Studierendenproteste und ich war beteiligt, war super beeindruckt, wie schnell wir da viele Leute auf die Straße bekommen haben. Und es war aber auch ganz schön frustrierend zu sehen, wie schnell auch so eine Bewegung wieder abflauen kann und dann nach den Weihnachtsferien irgendwie nicht mehr 10.000 waren, noch nicht mehr 10 Leute da waren. Und das war ein Moment, wo ich für mich entschieden habe, ich will schon auch eher in eine längerfristige Struktur reingehen und habe dann für mich entschieden, dass ich in eine Partei gehe. Es war dann die Vorgängerpartei der Linken. Das ist eine. Zweite, glaube ich, ein zentraler Moment in meinem Leben war, als meine Tochter gerade 7 Monate alt war, wurde ich zur Parteivorsitzenden gewählt. Ich habe noch gestillt. Und dann war natürlich sofort klar, als Frau, als Mutter in so einer Situation kann man sich eigentlich nur zwischen zwei Sünden entscheiden. Die eine Sünde heißt, du bist eine Rabenmutter. Die andere ist, du giltst als faul und unzuverlässig. Und ich habe dann auch mir angeschaut, wie haben das andere Spitzenpolitikerinnen gemacht und gesagt, also es gibt einen Fehler, den mache ich nicht, dass ich mich für irgendwas entschuldige, sondern ich bin in die Offensive gegangen, habe mich auch mit anderen jungen Eltern in der Politik verbündet, parteiübergreifend und wir haben gesagt, wir wollen, dass Menschen die Verantwortung für Kinder, aber auch zum Beispiel für zu pflegende Angehörige übernehmen, dass die auch wirklich Einfluss nehmen können auf Entscheidungen. Weil wenn du einmal weißt, wie es heißt, was es heißt, einen Angehörigen zu pflegen oder wie schwer es ist, einen Kita-Platz zu finden, das verändert womöglich deine Prioritätensetzung und es tut Politik und politischen Entscheidungen eher gut, wenn Menschen, die wissen, was das bedeutet, da auch involviert sind. Und im Zuge dessen haben wir jetzt über Maßnahmen gesprochen, die man in Angriff nehmen muss, damit auch aktive Eltern sich aktiv in der Politik einbringen können. Und ich habe zum Beispiel sehr konkret gesagt, also ich arbeite unglaublich viel und sehr effizient, aber ich finde schon auch, sozusagen in der politischen Organisation ist es begründungspflichtig, wenn man Termine nach 17 Uhr ansetzt, weil dann irgendwann die Leute, die Kinder aus der Kita abholen müssen, ein Problem haben. Also das war so ein Punkt, der mir wichtig war, beides zu leben, für beides Zeit zu haben, aber eben auch das zu politisieren, weil es ja da nicht nur um mein Leben geht, sondern um grundsätzlichen gesellschaftlichen Ansatz. Und jetzt so ein dritter Schlüsselmoment war, als klar war, dass es in Berlin nicht weitergeht mit Rot-Rot-Grün, wo ich 16 Monate lang Senatorin war für Soziales, Arbeit und Integration. Und ich würde sagen, diese Zeit war die stressreichste Zeit und zugleich die schönste, politischste Zeit, weil es war ein ganz großartiges Team, mit dem wir in unglaublich schwierigen Situationen ganz viel bewirken konnten. Und erst klar war, das ist zu Ende, da habe ich mich dann entschieden, jetzt nicht sofort das nächste Amt in die nächste Funktion zu springen, sondern mal so einen richtigen Cut zu machen und bin Rettungsschwimmerin geworden.
Cool, ja, das habe ich auch in den sozialen Medien ein bisschen mitverfolgt. Da hast du ja Schwimmunterricht gegeben, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, also erstmal musste ich selber nochmal kraulen lernen. Ja, das habe ich dann mit 46 angefangen und habe es auch inzwischen ganz okay drauf. Und da musste ich den Rettungsschwimmschein machen. Und nachdem ich den hatte, konnte ich dann, also da war ich jetzt noch nicht im ganz engen Sinne eine ausgebildete Schwimmlehrerin, aber ich konnte Schulschwimmunterricht begleiten und Kindern dabei helfen. Und inzwischen habe ich bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, wo ich ja auch Mitglied bin, auch den Assistenzschein gemacht. Also ich kann das Seepferdchen abnehmen. Falls ihr das noch nicht habt, kann man ins Schwimmbad gehen und ich nehme die Prüfung ab.
Cool. Ja, also wenn du jetzt erzählst, dass deine letzte politische Station, bevor du zum Paritätischen Gesamtverband gewechselt bist, ja, die in der als Senatorin für Soziales war, so wie ich mir das vorstelle, ist es so, dass wenn man Senatorin ist, dann gibt es ganz viele Anspruchsgruppen gesellschaftlich. Alle wollen mit einem reden, wollen einen beeinflussen auf eine Art, um Politik eben auch mitzugestalten. Und jetzt hast du ja so einen Rollenwechsel gemacht. Jetzt bist du selber Teil von einer Gruppe, die versucht, sich einzusetzen für ihre Mitglieder und politisch Einfluss zu nehmen. Was ist denn so ein, ja, was würdest du sagen, was ist so, woran, was hat sich verändert?
Also es ist auch einiges gleich geblieben, nämlich die Leidenschaft für Sozialpolitik und die Zusammenarbeit mit ganz, ganz unterschiedlichen Leuten. Aber in der Tat, es ist ein bisschen was anders, wobei ich sagen muss, auch in Berlin viele der Akteure, sei es ehrenamtliche, irgendwelche Initiativen, also auch Leute, also Initiativen wie Caruna, aber auch die Liga, also die Berliner Sozialverbände und Wohlfahrtsverbände, mit denen wir da zu tun hatten, die haben nicht nur mit mir gesprochen, weil sie was wollten, sondern weil es echt so ein Spirit gab in Berlin, als hier zum Beispiel jede Nacht tausende Geflüchtete aus der Ukraine ankommen. War klar aus der Zivilgesellschaft, hier helfen wir, hier fordern wir nicht nur. Und ich würde sagen, Berlin hat das nur im Zusammenspiel von, was die Zivilgesellschaft macht und was dann wir als Senat und als Verwaltung versucht haben, auch auf die Beine zu stellen. In diesem Zusammenspiel hat es gewirkt. Also ich will nur sagen, auch zur Ehrenrettung der Zivilgesellschaft, die sagen nicht nur, wir wollen, sondern die haben auch richtig, richtig gemacht und geholfen. Und das war großartig. Was jetzt ist, naja, also vielleicht erzähle ich mal so ein bisschen, wie meine Arbeit hier aussieht, oder? Weil weiß gar nicht, ob alle so genau wissen, was der Paritätische Gesamtverband ist. Vielleicht fange ich mal damit an, dass man so ein Gespür bekommt. Also wir sind wie so ein Dach. Also das, was vielleicht der DGB bei den Einzelgewerkschaften ist, das sind wir für eine Vielzahl von sozialen Vereinen, Initiativen. Wir haben insgesamt bundesweit über 10.000 Mitgliedsorganisationen. Das reicht von ganz großen Tankern wie dem VDK oder der Volkssolidarität über kleinere Initiativen, über sehr, sag ich mal, in einem Bereich arbeitenden Initiativen, wie zum Beispiel der Bundesverband der Rettungshunde, die bei uns Mitglied sind. Wir haben aber auch sehr viele Selbsthilfegruppen. Also das ist auch so eine, ja, das ist, entspricht dem Geist des Paritätischen. Wenn Menschen, die mit, von einem Problem selber betroffen sind, die sich organisieren, gegenseitig stärken und ermutigen und das dann politisieren. Und insofern gibt es bei uns für verschiedenste Krankheiten, für verschiedenste Beeinträchtigungen auch Selbsthilfegruppen. Und so kommt es uns neben der Gleichheit aller in ihrer Wertigkeit und in ihren Rechten natürlich auch Vielfalt am Herzen liegt. Deswegen ist auch kein Zufall, dass gerade viele queere Verbände bei uns Mitglied geworden sind. Und natürlich das ganze Thema, die Thematisierung von Armut, der Kampf gegen Armut, um Menschen, die von Armut betroffen sind, das Leben eben zu erleichtern. Das ist auch ganz klar reingeschrieben in die paritätische Tradition. Und insofern würde ich sagen, der Paritätische macht zum einen wirklich soziale Lobbyarbeit gegenüber der Politik und zum anderen leistet er ganz praktischen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt, weil wir soziale Einrichtungen oder unsere Mitglieder soziale Einrichtungen betreiben, weil sozusagen Orte der Begegnung, aber auch Orte der sozialen Beratung eben durch unsere Mitgliedsorganisation betrieben werden.
Ja, das ist ja echt ein richtig breites Spektrum an Menschen, die ihr da vertretet und die sich irgendwie in eurer Arbeit auch spiegeln oder deren Lebensrealität sich irgendwie in eurer Arbeit auch spiegeln. In dem Gespräch heute wollen wir uns so ein bisschen konzentrieren auf eine Gruppe darauf, nämlich Menschen, die von Armut betroffen sind. Wir sind irgendwie auf die Idee für dieses Gespräch gekommen, weil sich, glaube ich, schon vor so ein paar Monaten irgendwie so ein bisschen abgezeichnet hat, dass wir ja uns auf einen Wahlkampf zubewegen oder insgesamt gerade in so einer komischen gesellschaftlichen Situation sind, in der es sich irgendwie total auszuzahlen scheint, die eine Gruppe von armen Menschen gegen die andere Gruppe von armen Menschen auszuspielen. Nämlich Menschen, die irgendwie im Sozialleistungsbezug sind, gegen Menschen, die arbeiten, aber arm sind oder von Armut betroffen sind. Und ja, ich fand das irgendwie frappierend. Ich hatte auch das Gefühl, dass das irgendwie in den vergangenen Jahren zum Teil nicht so stark war und dass es sich plötzlich aber zu so einer richtigen politischen Strategie wird. Und da wollten wir jetzt gerne mit dir drüber sprechen heute, wie wir uns dem irgendwie auch so ein bisschen entgegenstellen können oder was da überhaupt dahinter steckt, warum das so ein Narrativ ist, was gerade so gut verfängt. Genau, deswegen wäre auch meine erste Frage an dich, wie du das gerade wahrnimmst und auch was du glaubst, wie dieses Narrativ eigentlich funktioniert. Warum funktioniert das überhaupt zu sagen? Also wenn wir jetzt nochmal uns an die letzten Schlagzeilen irgendwie dazu erinnern, jetzt gerade irgendwie von der Union, dass das Bürgergeld abgeschafft werden soll, weil Leistung sich lohnen muss. Aber die SPD sagt das zum Teil auch. Warum funktioniert das so gut zu sagen, den einen geht's schlecht, weil die anderen auch arm sind?
Also das treibt mich total um. Und ich teile da vollkommen eure Analyse, dass das gerade wieder richtig Konjunktur hat. Ich nenne das, das ist Armbashing, Hetze gegen Erwerbslose. Und das Perfide daran ist, dass da immer die hart arbeitenden Menschen mit geringen Löhnen angerufen werden. Klammer auf, oft von Politikern, die sich ansonsten nicht für höhere Löhne einsetzen. Aber dann wird immer gesagt, ey, du hart arbeitender Mensch, wir haben zwar nichts, was real dafür sorgt, dass du mehr Geld in der Tasche hast, aber wir sorgen dafür, dass es jemanden gibt, dem es noch unbedingt schlechter gehen muss, dann kannst du dich wenigstens besser fühlen, auch wenn es dir nicht besser geht. Und das ist natürlich eine ganz perfide Taktik, ja, und die muss man auch so benennen. In der Geschichte gab es das immer schon mal. Also ich will nur daran erinnern, dass die Einführung der Agenda 2010 mit allen sozialen Verwerfungen, die das zur Folge hatte, die ist auch vorbereitet worden mit solchen Hetzkampagnen damals gegen
Recht auf Faulheit.
Ja, genau, ne, das war so. Und da ist damals unter Gerhard Schröder so mit vorbereitet worden. Und jetzt gibt es wieder so eine entsprechende Stimmungsmache. Das Ärgerliche dabei ist ja, dass parallel währenddessen quasi allen, die auf Sozialleistung angewiesen sind, pauschal unter Verdacht gestellt werden, dass sie faul werden und nicht arbeiten wollen, parallel dazu die Gelder für wirkliche Arbeitsmarktmaßnahmen, die gut sind, gestrichen, also nicht gestrichen, aber zumindest reduziert werden. Ja, also es ist im letzten Jahr ein bisschen was entwickelt worden an Maßnahmen. Also in der Fachwelt sagt man, das sind die Maßnahmen nach § 16, Sozialgesetzbuch 2, nur um das einmal genannt zu haben. Ja, das waren so welche, wo man halt Langzeitarbeitslosen geholfen hat, auch zum Beispiel durch eine Coaching-Beratung, wo man wirklich geschaut hat, Mensch, irgendwie du trägst einen Rucksack mit dir rum, weil das Leben oder die Gesellschaft Spuren bei dir hinterlassen haben und die führen dazu, dass irgendwie das Reinkommen in eine sinnstiftende Tätigkeit, sei es ein Ehrenamt oder ein Hauptamt, offensichtlich kompliziert ist. Und dann kann man ja sagen, klar, da brauchst du vielleicht irgendwie eine Begleitung und eine Unterstützung, damit diese Barrieren, die da sind, aus dem Weg geräumt werden und Menschen zu einer sinnstiftenden Tätigkeit auch wirklich einen Zugang finden. Und diese Maßnahmen, aber die da wirken, die werden jetzt wieder zurückgefahren und stattdessen wird die Hetze und die Stimmungsmache wieder hochgefahren und das ist so dermaßen unfair.
Also eigentlich sind wir in einer Situation, wo jetzt aktuell Sanktionen wieder nach vorne gestellt werden, um zu sagen, man muss Leute bestrafen, die nicht arbeiten wollen, in Anführungsstrichen, ganz jenseits davon, wie eigentlich deren wirkliche Situation ist, während es eigentlich jetzt schon mal vorher Maßnahmen gab, bei denen du gesagt hast, die haben eigentlich ganz gut gewirkt darin, Leute vielleicht wirklich wieder langfristig in Arbeit zu bringen, aber die jetzt vielleicht auch erst, habe ich heute erst gelesen, mit dem Bürgergeld praktisch eingeführt wurden, dass es viel mehr dieser Weiterbildungsmaßnahmen gibt und so, die jetzt aber erst vielleicht langsam anfangen zu wirken, also die auch vielleicht zum Teil so lange dauern, dass Menschen jetzt sogar noch in Weiterbildung sind und man sich deswegen auch noch gar nicht so richtig die Effekte davon sehen kann. Und weil es halt so lange dauert, sind wir eigentlich jetzt gerade in einer Situation, wo das schon wieder angegriffen wird.
Ja, einige der Maßnahmen, wie diese Paragraph 16, diese Maßnahmen, die wurden ja angefangen und da gab es, ich habe zum Beispiel mit der Volkssolidarität gesprochen, die das angewendet haben, die haben gesagt, das wurden Erwerbslose in Nachbarschaftshilfe eingesetzt und es war halt freiwillig und mit einer guten Begleitung, auch einer fachlichen Begleitung. Das war für die Stellen, wo die im Einsatz waren, super und die Erwerbslosen, die dahin vermittelt wurden, die waren damit auch sehr zufrieden und just diese Maßnahmen werden eben nicht verlängert, sondern die laufen alle aus und stattdessen wird jetzt wieder auf Sanktionen gesetzt. Ich will nur mal was ganz grundsätzlich sagen, weil ich nicht nur ich persönlich, das ist mir eine Herzensangelegenheit schon seit vielen Jahren, sondern auch ist es auch die Position des Paritätischen Gesamtverbandes. Wir sind ganz prinzipiell gegen den Ansatz der Sanktionspolitik. Warum? Weil wir meinen, es gibt im deutschen Grundgesetz, hergeleitet aus dem Sozialstaatsprinzip und aus dem Artikel 1 der Menschenwürde, einen Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, das dem Grunde nach unverfügbar ist. Also es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. November 2019. Ich war damals auch bei der Verkündung des Urteils, wo ganz klar gesagt wird, selbst, Zitat des Verfassungsgerichts, unwürdiges Verhalten nimmt den Menschen diesen Anspruch nicht weg. Das heißt also, wenn Sanktionen verhängt werden, gibt es dafür eine unglaublich hohe Hürde. Und ich begründe das auch ganz klar mit dem Demokratieprinzip, weil wir haben nun mal eine Demokratie. Und die Demokratie gilt nicht nur für kluge, fleißige Menschen, sondern die gilt für alle Menschen. Und zur Demokratie gehört aber auch dazu, dass ich mich informieren muss, dass ich vielleicht nicht nur ein Kreuz bei einer Wahl irgendwo mache, sondern dass ich zu einer Demonstration, zu einer Bürgerinitiative fahre. Das heißt, wenn ich verhungere, kann ich mich nicht einbringen, aber ich brauche auch ein bisschen Zugang zu Informationen. Ich muss mir meine Fahrkarte leisten können. Also ich brauche ein Mindestmaß an materieller Handlungsfähigkeit, um mich demokratisch einbringen zu können. Und das heißt, wenn wir wollen, dass alle demokratischen Grundrechte, die uns das Grundgesetz hergibt, auch verwirklicht werden können und nicht nur auf dem Papier in der Theorie stehen, dann müssen die unterfüttert werden durch so ein menschenwürdiges Existenzminimum. Ansonsten könnten wir gleich schreiben, das gilt übrigens nur für die, die sich das leisten können. Das wäre aber dann nicht mehr die Demokratie, die ich meine, sondern eine Demokratie für gut Betuchte.
Wenn wir uns jetzt nochmal zurückerinnern an den letzten Wahlkampf, dann ist es ja schon irgendwie krass festzustellen, dass da ja noch so ein bisschen der Leitsatz galt, die SPD muss unbedingt ihre Erbsünde letztendlich hinter sich lassen, dass sie Hartz IV geschaffen hat und damit so viele Leute ja ärmer geworden sind und immer stärker dieser Sanktionierung und Gängelung auch ausgeliefert wurden. Das war dann so einer der Hauptansprüche, hatte ich den Eindruck, im letzten Wahlkampf von der SPD, dieses Hartz-IV-System auch hinter sich zu lassen. Die Grünen haben sich da auch relativ stark immer wieder positioniert. Und jetzt, gegen Ende dieser Regierung, hat sich schon der Wind komplett gedreht und man hetzt jetzt schon gegen das Nachfolgesystem, das Bürgergeld und will eigentlich gerne, also vermutlich, wenn man die Leute jetzt fragen würde, die WahlkämpferInnen von CDU beispielsweise, dann würden sie wahrscheinlich sagen, das System, was wir brauchen, es sollte sogar noch strikter sein als Hartz IV ehemals. Wie konnte sich dieser gesellschaftliche Wind so schnell drehen? Was denkst du dazu?
Das ist nicht vom Himmel gefallen. Es gab eine gezielte Kampagne, sanktionsfrei, eine großartige Initiative, unter anderem bekannt durch Helena Steinhaus, hat auch ein Buch rausgebracht. Das Buch hat den Titel Es braucht nicht viel. Helena Steinhaus ist eine der Autorinnen von dem Buch. Und diesem Buch beschreiben die, wie so eine Kampagne hochgezogen wurde, wo auch CDU-Politiker daran beteiligt waren. Also man ganz zielgerichtet immer wieder markiert hat als Feindbild der Bürgergeldbeziehende. Und das Ganze gipfelt jetzt in Aussagen zur Finanzierung in diesem Wahlkampf, wo der Eindruck erweckt wird, wenn man nur richtig hart beim Bürgergeld durchgreift, lässt sich alles finanzieren, was möglich ist.
Und da schlummern die Milliarden.
Das ist, ich habe euch ja schon erklärt, warum ich normativ das falsch finde, ja aus tiefster inhaltlicher Überzeugung. Aber auch mit einem ganz schlichten Taschenrechner kann ich nur sagen, das wird so nix, ja. Also selbst wenn ihr total repressiv vorgeht und erstens mal wird es irgendwann eine Klage vom Verfassungsgericht geben, wo dann auch diese Totalsanktionen, die da offensichtlich einigen vorschweben, wieder einkassiert werden. Und zweitens ist das auch nicht praktisch durchdacht. Ich habe heute nochmal mit Akteuren von paritätischen Wohlfahrtsverband in Mecklenburg-Vorpommern telefoniert, weil ja dieser Ruf nach Arbeitspflicht und Pflicht zu einem Job gerade in Schwerin von einem Stadtrat da verabschiedet wurden, war ja ein CDU-Antrag mit Stimmen der AfD, ist der durchgekommen. Und da habe ich mich mal so erkundigt, wie sehen das denn dort gemeinnützige Akteure? Jetzt sollen ja alle verpflichtet werden zur gemeinnützigen Arbeit. Und das Verrückte ist, da wurde vorher nicht etwa mal bei gemeinnützigen Vereinen nachgefragt, könnte euch das vielleicht helfen, ja? Oder was braucht ihr dann? Es ist ideologisch falsch, aber es ist auch praktisch so dermaßen nicht durchdacht, ja? Weil jeder, der schon mal irgendwie mit Menschen gearbeitet hat, weiß, selbst hochmotivierte Ehrenamtliche brauchen ein bisschen professionelle Struktur, die das Ganze organisiert. Wenn du jetzt Menschen gegen ihren Wunsch und gegen ihren Willen unter Androhung, ihnen komplett alles Geld zu streichen, also quasi unter Anziehen der existenziellen Daumenschrauben, dazu zwingst, zu einem gemeinnützigen Verein zu gehen und dort zu arbeiten, womöglich noch im sozialen Bereich, die müssen ja auch irgendwie Dienstplanung machen oder Einsatzplanung machen. Und das funktioniert nicht, ja. Vor allen Dingen, wenn dann dafür gar kein Geld vorgesehen ist. Also da wird, glaube ich, eine Kampagne gestartet, die einfach auch frei von praktischer Erfahrung und Kenntnis ist.
Naja, und auf jeden Fall Es ist ja auch so, dass die Sanktionen sehr teuer sind. Also es gibt ja auch so diese ganze Wohlfahrtsstaatsforschung, die sagt, ja, einerseits wird diese Neoliberalisierung und die aktivierende Arbeitsmarktpolitik, also dass Leuten Sanktionen angedroht werden beispielsweise, die wird ja oft so gerechtfertigt, dass man sagt, so sparen wir Geld. Wenn man sich dann aber anguckt, wie sich die Sozialausgaben entwickeln, dann sieht man, die gehen sogar hoch. Selbst wenn man, also gerade wenn man so stark darauf setzt, dass man Strukturen schafft, in denen die Leute halt die ganze Zeit überwacht, gegängelt, sanktioniert werden. Und das heißt, man könnte ja sogar vielleicht sagen, selbst aus diesem Grund, den die Rechten da praktisch vorbringen, ist es eigentlich noch nicht mal da logisch, oder?
Also ich habe irgendwann mal rausbekommen, dass jede dritte Sanktion Haushalte mit Kindern trifft. Zwar wird nur die Leistung für die Erwachsenen gestrichen, aber Kinder und Eltern sitzen in der Regel zusammen beim Abendbrottisch und da ist dann, sag ich mal, die Margarinedose steht dann nicht nur vom Kind, sondern das trifft dann faktisch alle in der Familie und das heißt, du treibst sofort eine nachkommende Generation auch in eine Verelendung hinein mit allem, was dann dranhängt, ja, dass in der Schule schlechter läuft und so weiter und wenn ein Jobcenter zum Beispiel zuallererst wahrgenommen wird als eine Instanz, wo Sanktionen verhangen werden, das ist nicht gut fürs Vertrauensverhältnis. Und wenn man sich wirklich mal mit Menschen beschäftigt, die Der Fachbegriff dafür lautet multiple Vermittlungshemmnisse, ist ein komplizierter Begriff, meint aber halt, es gibt Menschen, da hat das Leben Spuren hinterlassen, denen fällt es jetzt nicht so leicht, in irgendeiner Erwerbsarbeit im Akkord zu funktionieren. Und da müsste man schauen, wie können die wieder reinkommen in eine Tätigkeit, wo sie sich wohlfühlen, wo sie auch eine Sinnstiftung drin sehen und wo eine Gesellschaft hilfreich ist. Ja, dafür, für diesen Prozess, ist Vertrauen ganz entscheidende Währung. Und wer sanktioniert, der baut kein Vertrauen auf.
Das leuchtet mir total ein, auf der individuellen Ebene total und auch natürlich den ganzen praktischen Gründe, aus denen es alles Quatsch ist. Ich glaube, mich beschäftigt schon noch, was so gesellschaftlich eigentlich dahinter steht, dass dieses Narrativ gerade so verfangen kann. Weil ich finde, in dem, was du jetzt gerade gesagt hast, auch zu den Sanktionen, steht ja total stark eigentlich so ein bisschen so ein Switch von, wir haben einen Sozialstaat, der Menschen ein würdevolles Leben sichert, hin zu einem totalen Leistungs- und noch einem krasseren, also ich finde irgendwie nochmal krasser neoliberalen Narrativ von, nur wer leistet, dem gestehen wir eigentlich dieses Recht irgendwie auf eine Existenzsicherung zu. Und deswegen habe ich mich also so ein bisschen nochmal gefragt, also dieses Leistungsnarrativ, so wie es im Moment gefahren wird, da geht es ja eigentlich immer um Erwerbsarbeit. Also sozusagen nur wer zum BIP seinen Beitrag leistet, die Personen haben praktisch das Recht da drauf. Und ich habe mich irgendwie gefragt, ob das nochmal, ist das in den letzten Jahren nochmal stärker geworden, irgendwie, dass sich dieses Leistungsnarrativ so verankert hat? Irgendwie war das schon immer so stark und wir haben es einfach nur eine Zeit lang nicht so sehr gemerkt, weil sozusagen vielleicht, ich weiß nicht, die politische Situation nochmal anders war. Ja, irgendwie beschäftigt mich das, weil ich schon das Gefühl habe, dass das aktuelle BSW-Narrativ total stark sagt, ja, Sarah Wagenknecht auch, dass sozusagen in dem Moment, wo dass sich halt Arbeit und Leistung lohnen muss und das ungerecht ist bei Menschen ohne Leistung in irgendeiner Form Geld oder ein Auskommen bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass da irgendwie halt sagen Leistung und Gerechtigkeit im Moment super stark verknüpft werden gesellschaftlich. Und ich frage mich irgendwie so ein bisschen, wie man da rankommt.
Ja, das ist ja ein Grundpfeiler des Neoliberalismus, quasi Gerechtigkeit über vermeintliche Leistung herzuleiten und mit Leistung dann aber nur gut bezahlte Erwerbsarbeit zu meinen. Ich habe ein anderes Verständnis von Leistung und würde zum Beispiel sagen, es gibt unterschiedliche Tätigkeitsfelder, die alle unverzichtbar sind für unsere Gesellschaft. Dazu gehört ja auch Erwerbsarbeit, dazu gehört Care-Arbeit, Familienarbeit, wovon ein Großteil unbezahlt ist. Dazu gehört aber drittens auch politisches, gesellschaftliches Engagement, was man nicht allein den BerufspolitikerInnen überlassen sollte. Und dazu gehört viertens auch sowas wie sich selber sittlich weiterzubilden. Das ist jetzt nicht nur, indem man mal einen Weiterbildungsurlaub macht, sondern die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur, sozusagen die eigene Weiterentwicklung. Bei der Soziologin und Feministin und Marxistin Frieka Hauck heißt das die 4-in-1-Perspektive und die basiert halt auf dieser Erkenntnis, dass es halt diese 4 Tätigkeitsbereiche gibt, die alle gleich wichtig sind, weswegen folgedessen eigentlich das Leben eines Menschen aus Tätigkeit in diesen 4 Bereichen bestehen sollte. Und was jetzt passiert bei Neoliberalen und halt auch beim BSW, dass sie ganz klar nur als Leistung zählen, was gut bezahlte Erwerbsarbeit ist und überhaupt nicht schauen. Es gibt ja aber vielleicht auch Leute, die zwar gut verdienen, aber null in der Care-Arbeit leisten und die Sorge und Pflege von Angehörigen und Kindern komplett auf andere abwälzen. Da wird ja auch nicht gesagt, oh, der ist aber faul. Der hat zwar eine 90-Stunden-Woche, drückt sich aber vor aller Care-Arbeit. Wird der jetzt sanktioniert? Also ich meine, wenn wir die Sanktionslogik machen, also ich bin dagegen, gegen die Sanktionslogik, aber wenn man die macht, dann müsste man die ja quasi auf alle 4 Felder ausweiten. Und wenn man das anfängt durchzudenken, merkt man, dass das kein gutes Mittel ist und zu einer Gesellschaft führt, die wir nicht wollen. Und deswegen würde ich nochmal sagen, es geht um ein Mindestmaß von materieller Absicherung in der Demokratie. Ja, Demokratie hält ja auch aus, dass Menschen demokratische Rechte haben, die das auf eine Art und Weise nutzen, die ich persönlich nicht gut finde, aber es gehört halt dazu, ja. Also Leute gehen wählen, ohne sich einmal vorher mit Politik auseinandergesetzt zu haben. Das ist nun mal so bei demokratischen Rechten. Und deswegen würde ich sagen, auch wenn Leute ihre Zeit auf eine Art und Weise verbringen, die ich nicht nachvollziehen kann oder die eine Mehrheit nicht nachvollziehen kann, haben sie trotzdem nicht ihre Grundrechte verwirkt. Und deswegen muss man sich von dieser Sanktionslogik von der Logik von Totalsanktionen verabschieden.
Sorry für die kurze Unterbrechung und ein herzliches Dankeschön an all unsere Hörerinnen und Hörer, die uns und den Dissens-Podcast mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Ihr macht Was tun möglich. Falls du noch nicht dabei bist, kannst du das ganz einfach mit einem Klick auf den Link in den Shownotes ändern. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ich habe neulich mal von dem Soziologen Sieghard Neckel gelesen, dass der davon spricht, dass wir eigentlich jetzt von einer Leistungsgesellschaft in eine Erfolgsgesellschaft gekippt sind. Also letztendlich im Leistungsbegriff kann man ja immer noch sagen, naja, natürlich, die Erzieherin, die leistet ja auch ganz viel Arbeit, auch wenn sie monetär nicht so erfolgreich ist wie jetzt der Investmentbanker. Aber sie leistet eben Arbeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, Care-Arbeit, die Erziehung von Kindern und so weiter. Und in der Erfolgslogik geht es aber am Ende irgendwie dann nur noch darum, was habe ich auf dem Konto, ne? Ich finde, das ist so ein ganz guter...
Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen ist es ja so, es gibt ja womöglich auch Jobs, die gut bezahlt sind. Also sozusagen noch als Leistung nach BSW gelten würden, die aber womöglich gar nicht gut sind für die Gesellschaft. Also wer viel Geld mit dem Abholzen des Regenwaldes verdient, versündigt sich ja eher an der Umwelt und der nachkommenden Generation, obwohl er finanziell total erfolgreich ist. Also da würde ich sagen, das ist mir doch jemand, der tagsüber ein bisschen trödelt, aber abends den Kindern eine gute Nachtgeschichte erzählt, der leistet womöglich mehr als jemand, der halt einen Regenwald abholzen lässt. Es stand ja noch die Frage im Raum, warum dieser, sag ich mal, diese Verhärtung wieder so einen Erfolg hat oder warum das Narrativ wieder so verfängt. Und ich glaube, das ist zum einen das Ergebnis von einer Zunahme der Krisen. Das hat auch was mit unserer Wirtschaftssystematik zu tun oder unserer Wirtschaftsweise zu tun. Und es hat auch was mit einem Versagen aller progressiven Kräfte zu tun, eine wirklich sozialökologische Transformation umzusetzen. Also, weil die Krisen, die ja sich gegenseitig die Klinke in die Hand geben oder überlagern, führen zu einer zunehmenden Verunsicherung. Den hätte man begegnen können, würde ich sagen, mit einer wirklich durchdachten sozialökologischen Transformation. Ich habe das irgendwann mal Red Green Deal genannt oder Green New Deal als Zukunftspakt, also was wirklich mit einer Umverteilung einhergeht, wo aber auch ganz klar eine Sozialgarantie ausgesprochen wird. Und das ist aber nicht passiert. So, das Gegenteil ist passiert. Die Leute haben eine Krise nach der anderen erlebt. Und wir haben noch bei der Finanzkrise, das fand ich spannend, bei der Finanzkrise, wo die Leute anfingen, auf einmal alle Karl Marx zu lesen. Da ist damals Angela Merkel vor die Kamera getreten und hat das große Garantie ausgesprochen, die Einlagen sind sicher. Und das hat sie dann schon bei der Fluchtbewegung, als zunehmend Rassismus auf einmal wieder Zulauf hatte, da hat das nicht stattgefunden. Man hätte sagen müssen, erst nicht die Einlagen, sie hätte dann sagen müssen, ja, wir haben jetzt hier eine Herausforderung, aber ich spreche eine Sozialgarantie aus. Wir nutzen das, was vor uns steht, um gemeinsam jetzt wirklich sicherzustellen, dass jeder eine bezahlbare Wohnung hat, dass es überall gute Lehrkräfte an den Schulen gibt und. Und diese soziale Offensive ist ausgeblieben.
Spannender Punkt, das stimmt. Das dann immer stärker gekippt ist, eigentlich nur in so appellative Maßnahmen, jetzt mal in Anführungsstrichen, ja keine richtigen Maßnahmen waren, aber eigentlich nur so ein appellatives, wenn wir alle zusammenhalten, wird es schon irgendwie, aber irgendwie erklärt den Menschen halt nicht.
Genau. Merkel ist ja ganz oft kritisiert worden für ihren Satz, wir schaffen das. Meine Kritik war eher zu sagen, dass auf dieses wir schaffen das nicht ein und jetzt, wie schaffen wir das, gefolgt ist, weil da hätte man ja sagen können, soziale Offensive plus Flüchtlingssolidarität im Zusammenspiel, it's a match.
Wir haben ja jetzt schon ein bisschen gesprochen über so den ganzen Diskurs rund um Armut. Da gibt's ja immer diesen Sozialcharakter, von über den dann die Unionspolitiker fabulieren, ne? Der Langzeitarbeitslose, der sich allen Maßnahmen entzieht, nicht zu den Terminen kommt und einfach nur Bürgergeld einstreichen will, so ungefähr, so formulieren die das ja dann. Und wenn man sich dann aber mal näher mit dem Thema beschäftigt, merkt man, es gibt eigentlich ganz viele Mythen. Also ganz viel von dem, was öffentlich da zu diesem Thema Armut erzählt wird und auch wie gesprochen wird über das Leben im Leistungsbezug, das trifft eigentlich gar nicht zu. Deswegen dachten wir, wir machen jetzt nochmal einen kleinen Faktencheck mit dir. Und ich würde dich nochmal bitten, vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie sieht denn Armut und Leistungsbezug in Deutschland tatsächlich aus? Was sind denn da so die prägnanten Zahlen?
Also es wird ganz viel immer davon geredet, dass sich irgendwie, dass es eine große Differenz braucht zwischen den Sozialleistungen und den Löhnen. Mein Ansatzpunkt zuallererst wäre zu sagen, wir müssen sicherstellen, dass wer auf eine Sozialleistung angewiesen ist, von Armut befreit wird. Muss nicht im Luxus leben, aber von Armut befreit werden. Und je nachdem, welche Armutsgrenze man jetzt zugrunde legt, kann man sagen 1.250 Euro oder 1.300 Euro sind so die Armutsgrenze für einen Alleinlebenden. Und wir haben geschaut, dass wenn man alle die volle Sozialleistung bekommt, ja, dass man dann immer noch deutlich unter der Armutsgrenze liegt. Also wir haben eine Armutslücke und die ist in den letzten Jahren sogar gestiegen auf rund 300 Euro. Das heißt also, es gibt eine Verschärfung von Armut auf jeden Fall in diesem Bereich. Das sind jetzt nur Zahlen, ne? Was heißt das ganz praktisch? Das vielleicht mal so ein bisschen zu illustrieren. Es gibt ja ein hochkomplexes Berechnungsverfahren, wie die Bürgergeld- und Sozialhilfesätze berechnet werden. Ich erspare euch jetzt die Details, auch wenn ich mich da in die Tiefen dieser Tabellen mal mit viel Freude gemacht habe. Aber die Grundidee ist, das Ausgabeverhalten von Haushalten statistisch, sind wir überschaubar, also eine statistisch relevante Größe, wird festgehalten und dann wird geschaut, was geben die Ärmsten aus. Und von dem, was die Ärmsten ausgeben, wird dann nochmal was abgezogen, weil da alle bisherigen Bundesregierungen der Meinung waren, das steht Bürgergeldbeziehenden nicht zu. Was für Ausgaben werden zum Beispiel abgezogen? Für Alkohol und Zigaretten. Kann man sagen, okay, gesunde Lebensweise geht vor. Ich verrate, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, ein Großteil der Politiker, der genau dafür stimmen, lebt selber nicht so gesund. Ja, aber okay, da kann man ja noch drüber streiten. Was aber auch gestrichen wird, ist jegliche Ausgaben für Essen außer Haus. Und bei den Ärmsten ist jetzt sowieso kein Essen irgendwie im Drei-Sterne-Restaurant gemeint, sondern das meint im Schwimmbad die Pommes, mal Eis an der Eisdiele, wenn du auf den Weihnachtsmarkt gehst, irgendwie einen Kinderpunsch zu kaufen. Also das, was eigentlich so, was nach Kindheit schmeckt. Also man muss es mal überlegen, ja. Jemand, der auf Bürgergeld angewiesen ist, wenn mit seinem Kind unterwegs ist im Sommer, versuch mal mit dem Kind ins Schwimmbad zu gehen, ohne Pommes zu kaufen. Ja, Koalitionsverhandlung leichter, würde ich sagen. Oder über den Weihnachtsmarkt gehen und sagen, ja, wir machen jetzt Odo Fröhlicher, aber es riecht überall super lecker, aber ich darf dir nicht meine Waffel kaufen, weil das ist nicht vorgesehen. Ja, also das, wonach Kindheit schmeckt, wird dann quasi hinweggenommen. Das gehört auch dazu. Was viele auch nicht wissen, ja, ist das sowas wie Grabschmuck, ein Blumenstrauß zum Geburtstag oder der Weihnachtsbaum auch extra rausgestrichen werden. Sogar das Futter für Haustiere. Jetzt kann man ja streiten, ob aus Tierschutzgründen, wie das mit den Haustieren ist. Aber Fakt ist, dass gerade für Menschen, die arm sind, es oft so eine Tendenz zur Vereinsamung gibt. Und für ältere Menschen ist dann manchmal so der Hund der Gefährte und der Trost im Alltag. Und wenn du dann aber zum Beispiel auf eine Rente, also eine Grundrente angewiesen bist, Grundsicherung im Alter, wird quasi angenommen, dass du kein Geld mehr fürs Hundefutter hast. Das heißt, du musst dann, wenn du willst, dass dein Hund nicht verhungert, dir dasselbe vom Munde absparen und das, wo immer das Geld sowieso jetzt nicht für eine total auskömmliche, gesunde Ernährung reicht, ja. Also an vielen, vielen Stellen gibt's halt wirklich auch eine materielle Entbehrung, die da ist. Und ich würde jetzt gerne noch eine weitere Facette davon ansprechen. Wir erleben zunehmend, dass steigende Mieten die Armut nochmal deutlich verschärfen. Wir haben als Paritätischer eine neue Studie rausgebracht zur Wohnarmut und haben einfach zugrunde gelegt, was haben die Menschen im Monat noch übrig, wenn von ihrem gesamten Einkommen die Festkosten für die Miete abgezogen werden, weil man kann vielerorts sich gar nicht dafür entscheiden, preiswerter zu wohnen. Ja? Also wenn ich mir in Berlin eine neue Wohnung suchen muss oder in Leipzig, selbst wenn ich ganz bescheiden bin und irgendwie sozusagen eine Zweiraumwohnung möchte, zu dritt oder so, oder wenn ich infolge eines Unfalls auf einmal eine barrierefreie Wohnung brauche, dann bin ich auf Neumieten angewiesen und dann wird's richtig teuer. Und dabei ist rausgekommen, dass mehr als 5 Millionen Menschen in diesem Land arm sind, die bisher von der konventionellen Armutsberechnung nicht erfasst wurden. So, weil nochmal die Miete so viel von den Einkommen und den Renten wegnimmt.
Das ist ja echt, also finde ich ganz schön krass, sich das vorzustellen, weil einfach so schon extrem viele Menschen von Armut betroffen sind. Und dann auch nochmal zu merken, was Mieten ausmachen. Und das kennt man ja auch aus den Mietraumentwicklungen überhaupt, dass man alle Leute, die in Berlin mal eine Wohnung gesucht haben, wissen, dass das schon mit einem mittleren Einkommen richtig schwierig ist. Und gleichzeitig auch, dass man dann manchmal vielleicht auch einfach gar nicht die Zeit hat. Also wenn ich mal überlege, wie lange ein Wohnberechtigungsscheinantrag in Berlin-Mitte dauert, dauert ja schon allein die Bearbeitung irgendwie 14 Wochen. Und wenn man danach noch eine Wohnung suchen muss, irgendwo müssen die Leute auch in der Zwischenzeit schon wohnen und so. Und das sind ja meistens dann gerade auch die Sachen, die Menschen, die irgendwie Eltern mit genug Geld im Rücken haben, ganz gut abpuffern können, mal diese Zeiträume, die man irgendwie überbrücken muss, die Menschen Leistungsbezug halt, genau diese Zeiträume auch riesige Probleme sind und das dann nicht können. Ich habe heute nochmal, vielleicht können wir nochmal ein bisschen weiter über Zahlen reden, wo wir schon dabei sind. Ich habe heute von Friedrich Merz, glaube ich, nochmal die Zahl gesehen, der irgendwie gesagt hat, es gibt irgendwie 1,7 Millionen Menschen in Deutschland, die nicht arbeiten wollen, obwohl sie könnten. Und das sind diese Leute, für die dann praktisch diese Arbeitspflicht gelten soll, die du vorhin schon angesprochen hast. Insgesamt beziehen ja, glaube ich, in Deutschland ungefähr um die 5 Millionen Menschen Bürgergeld. Vielleicht kannst du mal was dazu sagen, was eigentlich das für Menschen sind.
Die 1,7 Millionen ist natürlich eine total verlogene Zahl. Ich habe heute auch nochmal in die Statistik der Bundesagentur geschaut, die es, glaube ich, ein bisschen besser wissen. Und die besagen, es gibt 1,8 Millionen Menschen, die als arbeitslos eingestuft werden. Darunter sind aber auch zum Beispiel welche, wo gerade die Firma dicht gemacht hat und die jetzt einfach ganz normal sich auch arbeitslos melden müssen, weil sie ansonsten nicht ihre Versicherungsleistung bekommen. Und wenn man weiß, dass man... Dazu gehören übrigens auch die vielen Mitarbeitenden im Bundestag, die wissen, die Wahlperiode geht zu Ende. Ich muss 3 Monate vorher zum Arbeitsamt gehen und mich arbeitslos melden. Die fallen alle in diese 1,8 Millionen, ja, die jetzt schon mal von Friedrich Merz beschimpft werden, fallen die da schon mal mit rein. Also 1,8 Millionen waren es im Dezember letzten Jahres, die offiziell nach dieser Statistik als arbeitslos gelten. Und davon wiederum gibt es im Rechtskreis, also im Bürgergeldbezug, 888.000 Menschen, die als langzeiterwerbslos gelten. Darunter, als Langzeit gilt man, wenn man 12 Monate lang sozusagen keinem Arbeits nachgegangen ist. Jetzt denen zu unterstellen, dass die nicht wollen, ist halt ziemlich übel, weil es darunter auch welche gibt, wo einfach für das, was sie können, es keine gute Arbeit gibt. Darunter fallen aber auch Menschen, die Probleme haben, weil sie zum Beispiel, warum auch immer, weil das Leben ihnen vielleicht übel mitgespielt hat, sie auch Traumata verarbeiten mussten, eine Angststörung haben und Post nicht aufmachen oder sowas. Ja, das gibt's auch. Das sind jetzt vielleicht nicht die ganz großen Zahlen, aber wenn immer so über Menschen gesprochen wird, also dass alle ganz bewusst zu Hause sitzen und sagen, so und jetzt verweigere ich mich aller Arbeit. Das ist total absurd. Ja, das kommt nur im Kopf vor. Wir wissen ja, also das sind die Wohlfahrtsverbände, leisten ja Sozialberatung und da haben die immer wieder Menschen zu tun, teilweise auch, gibt auch Fälle, wo Leute eine Sanktion zum Beispiel verhängt bekommen haben, weil die Post, die sie angeblich hätte erreichen sollen, sie nicht erreicht haben. So gibt's dann auch und die mussten dann wieder zurückgenommen werden. Also selbst bei den Sanktionen, die verhängt werden, gibt's auch noch Fehler, die von Seiten der Jobcenter gemacht werden und die dann nach Widerspruchsbehörde oder eben nach einem Gerichtsurteil entsprechend zurückgenommen werden müssen. Also den 1,8 Millionen arbeitslosen Menschen, wovon nur 888.000 überhaupt im Rechtskreis im Bürgergeld sind, sagen, Arbeitsverweigerung zu unterstellen, ist einfach ziemlich übel.
Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was sagen zu den insgesamt ja 5 Millionen Menschen, die im Bürgergeldbezug sind. Was ist denn da mit dem Rest?
Genau. Dazu gehören zum Beispiel noch Kinder, die man ja hoffentlich nicht verlangt, dass sie das machen. Oder wir haben ja auch inzwischen Menschen, die einfach im Rentenalter sind, aber deren Rente so niedrig ist, weil sie entweder, obwohl sie ein ganzes Leben gearbeitet haben, zu niedrige Löhne hatten und deswegen einen niedrigen Rentenanspruch haben und weil ja auch die gesetzliche Rente von den vergangenen Regierungen in ihrer Wirkung reduziert wurde. Also es gibt ja ein geringeres im Rentenschutzniveau, was das anbelangt. Und dann gibt es noch Menschen, die gerade gar nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen können, obwohl sie kein Einkommen haben, weil sie zum Beispiel pflegebedürftige Angehörige betreuen oder weil sie für die Kinderbetreuung gerade zuständig sind. Und all das dann wird ausgeblendet, wenn man die entsprechend beschimpft. Und was auch noch vergessen wird, es gibt ja auch noch Menschen im Asylbewerberleistungsgesetz, die unterliegen ja erstmal einem Arbeitsverbot. Also das ist ja nochmal besonders schräg, zu sagen, ich verbiete dir, eine ordentliche Arbeit wahrzunehmen, aber zugleich unterstelle ich mal, dass ihr nur hierher gekommen seid, um euch der Arbeit zu verweigern. Und dann gibt es ja laut Gesetz die Möglichkeit, die zu zwingen, dass die quasi dann irgendwie sich ehrenamtlich einbringen. Ansonsten droht ihnen der Entzug auch noch das bisschen vom Asylbewerberleistungsgesetz.
Ja, das finde ich echt nach wie vor so crazy. Wir haben vor ein paar Monaten ja auch über die Bezahlkarte gesprochen im Podcast, auch mit 2 Aktivistinnen, die sich dagegen eingesetzt haben und auch nochmal erzählt haben, was da eigentlich von den Sätzen übrig bleibt. Naja, wenn wir jetzt auf jeden Fall auf die Zahlen gucken, stellen wir fest, es bleiben eigentlich einfach wirklich wenig Leute übrig von der Gesamtzahl der Menschen im Bürgergeldbezug, die überhaupt arbeiten könnten. Also wenn man die ganzen Kinder und Jugendlichen da abzieht, wenn man dann noch die Leute abzieht, die ja arbeiten und dann noch und aber aufstocken über Bürgergeld, und sozusagen dann die Menschen, die sowieso gar nicht arbeiten können und so, dann sind es ja wirklich viele, die da sind und noch mal weniger davon, die das wirklich auch langfristig im Bürgergeld sind. Mir drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, dass gar nicht das unbedingt das Problem ist, dass wir so viel Geld für Sozialleistungen ausgeben, sondern vielleicht mehr das Problem ist, dass wir auf der Einnahmeseite zu wenig Geld für die Sozialleistungen generieren. Was glaubst du denn, warum ist das so schwer? Weil in Deutschland gibt es ja einfach auch großen Reichtum, mit dem man ja sagen könnte, man macht das auch zu einer Priorität.
Genau, es hat ja nie im Bundestag eine Mehrheit dafür gegeben, zu sein gesorgen dafür, dass es den Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen, also ich sag mal so den unteren 90%, dass es denen entweder gleich gut geht und oder besser geht, und dafür werden halt die reichsten 5% stärker zur Kasse gebeten. Das könnte man ja durchaus machen. Und man könnte ja sagen, okay, Millionen Erbschaften, Millionen Gewinne, Millionen Vermögen, die werden halt deutlich mehr besteuert. Da trifft es jetzt ja niemanden so total hart. Ist halt dann der Gewinn geringer. Ja, aber also ich finde ja immer, bei allen Maßnahmen, die man einführt, muss man ja eine Risikoabschätzung mitmachen. Und ich würde sagen, wenn ich einen Menschen in die absolute Existenznot treibe, ist die Folge so groß, also das mit so einem persönlichen Risiko, aber am Ende auch gesellschaftlichen Risiko verbunden, weil wenn Menschen in Existenznot sind, ist auch für eine Gesellschaft schwierig. Während das, wenn man sagt, okay, das Millionenerbe fällt jetzt geringer aus, weil da eine höhere Steuer ist, da würde ich mal sagen, in der Regel beziehen Menschen Millionenerbschaften, die ohnehin schon während ihrer gesamten Kindheit und ihrer gesamten Ausbildung eher vom Elternhaus her unterstützt wurden, weil es ihnen an nichts gefehlt hat, weil auch die Beziehung der Eltern ihnen womöglich noch geholfen haben bei der Suche von Praktikumplätzen etc. Und da ist es jetzt nicht so notwendig, dass die Erbschaft so groß ausfällt. Und dass das nicht zustande gekommen ist, hat ganz klar was mit Kräfteverhältnissen zu tun. Und ich glaube auch damit, dass Menschen, die davon profitieren würden, wenn wir mehr Geld einnehmen aus Millionenerbschaften oder Millionenvermögenssteuern, dass die halt auch immer wieder sich ausspielen lassen gegenüber den Ärmsten oder gegenüber Geflüchteten beispielsweise. Das ist schon eine ganz gezielte Strategie und Taktik, quasi der Entsolidarisierung und des Gegeneinander-Ausspielens.
Ja, dann halten wir vielleicht mal fest, so aus den ersten Teilen des Gesprächs. Also erstens, es wird Front gemacht gegen arme Menschen in Deutschland, jetzt gerade im Wahlkampf besonders stark. Und viel von dem, was da behauptet wird, stimmt aber so gar nicht.
Nee, das hält sogar dem Faktencheck nicht stand, ja, das ist ganz klar. Aber wir sind ja im postfaktischen Zeitalter angekommen.
Ja. Genau, und dann kommen wir jetzt so vielleicht zum letzten Teil des Gesprächs, wo es darum geht, ja, was macht man denn jetzt damit? Also was tun? Wie kommen wir dem bei, dass es so populär ist, Stimmung zu machen gegen arme Menschen? Wie schafft man es, dass in diesem Sprechen über Leistung nicht mehr nur Erfolg, finanzieller Erfolg gemeint ist, sondern eben auch gesellschaftliche Beiträge, die geleistet werden, eben mit berücksichtigt werden? Wie versucht ihr vielleicht auch als Paritätischer jetzt im Wahlkampf Partei zu ergreifen für arme Menschen und zu zeigen, wie Armut in Deutschland tatsächlich aussieht?
Also was wir zum einen nicht nur als paritätischer Verband machen, sondern, wie ich sagen, verschiedensten Akteure in der Wohlfahrt machen, dass wir immer wieder Möglichkeiten für Begegnungen stiften, sei es in Stadtteilzentren, in Nachbarschaftshilfen, bei Orten, wo sozial beraten wird. Ich habe gestern mit den Tafeln gesprochen, die ja auch Mitglied bei uns sind, wo es ja nicht nur darum geht, Lebensmittelverschwendung zu verhindern, sondern so manche Tafel schafft inzwischen auch einen Ort, wo nach der Lebensmittelausgabe die Leute auch noch zusammenbleiben können und reden können und wo vielleicht doch mal Geflüchtete und klassische Bürgergeldbeziehende aufeinandertreffen. Es wird sagen, so Orte der Begegnung zu schaffen, die auch für alle zugänglich sind, ohne dass man viel Geld hat. Ne? Das ist schon mal ein ganz wichtiges Mittel, und das legt jetzt nicht von heute auf morgen den Schalter um, aber da nicht nachzulassen, sondern im Gegenteil eher mehr so eine Orte zu stiften und mehr Begegnung zu ermöglichen, scheint mir ganz wichtig. Und das andere ist natürlich schon ein bisschen die Auseinandersetzung auf der Ebene von Narrativen und Spins, die gesetzt werden. Was können wir als Paritätischer machen? Wir haben hier zum Beispiel eine Forschungsstelle und versuchen halt immer wieder mit dem Schaffen von Studienexpertisen nochmal Anlässe zu schaffen für eine Berichterstattung, dass mal über Armut nicht so gesprochen wird, das sind die Bösen, die sind schlimm, sondern dass überhaupt erstmal problematisiert wird, was bedeutet das, und dem auch ein Gesicht zu geben. Ja, und also wie gesagt, jetzt hatten wir im Dezember bewusst diese Untersuchung zur Wohnarmut. Das ist natürlich erstmal auch uns wichtig, dass es in den Statistiken und Zahlen stimmt, weil haben wir natürlich dann auch einen wissenschaftlichen Anspruch, dass das klar belegt ist und zugleich aber dann auch nachweisen zu können, es ist eigentlich viel schlimmer, die Armut. Und es trifft auch Menschen, die vielleicht gar nicht wussten, dass sie mit zu Armen gezählt werden, die aber halt gar nicht mehr mit dem Geld über die Runden kommen. Ja. Also auch zu verdeutlichen, Armut heißt halt auch, dass am Ende des Geldes immer noch relativ viel vom Monat übrig ist und man irgendwie über die Runden kommen muss. Das ist so eins, was wir machen. Das andere ist natürlich auch, sich nicht kleinkriegen zu lassen. Und noch was weiteres, dass wir natürlich auch versuchen, den Ansatz von Klimaschutz und sozialer Sicherheit, der auch gerne gegeneinander ausgespielt wird, Hand in Hand zu denken und zu verzahnen und dann eher auf Konzepte vorzubereiten, die das zusammendenken. Und es ist immer so, wir arbeiten gerade mit dem Öko-Institut zusammen an Vorschlägen für eine soziale Wärmewende. Wenn das so käme, wie wir das aufschreiben, würde ich sagen, da könnte man sagen, Klimacheck super, Sozialcheck super. Brauchen wir bloß noch eine Mehrheit im Bundestag, die das umsetzt. Nein, aber natürlich halt thematisieren, problematisieren, Anlässe schaffen, auch mit Zahlen nochmal zu Sachen zu untersetzen und aber auch ganz praktisch Menschen zu helfen. Durch dann aber unsere Mitgliedsorganisation.
Bevor es gleich weitergeht, habe ich eine kurze Bitte an euch. Falls ihr das noch nicht getan habt, dann bewertet doch den Was tun Podcast in eurem Podcatcher. Uns hilft das, dass wir mehr Menschen erreichen können, denn wenn der Podcast mehr positive Bewertungen hat, dann finden ihn mehr Menschen, die sich auch für Politik oder Nachrichten oder Kultur interessieren. Also, wenn noch nicht passiert, dann klickt doch jetzt auf die 5 Sterne oder kommentier die aktuelle Folge und dann viel Spaß beim Weiterhören.
Hast du denn den Eindruck, dass die meisten Leute, die von Armut betroffen sind, also wählen die dann dementsprechend bei Wahlen auch? Also wählen die dann eher Parteien, die sich für ja mehr Sozialleistungen beispielsweise und höhere Löhne einsetzen? Oder ist es, wählen die extrem unterschiedlich und man kann die Elektoral jetzt gar nicht so als eine Gruppe so fassen? Weil ein Stück weit ist ja die Frage, wie sie politisch vertreten werden, auch eine, wie sie wählen.
Naja, ist immer so, wenn die Mehrheit nach ihren eigenen sozialen Interessen wählen würde, hätten wir, glaube ich, andere Situationen und dann würden auch andere, dann würde auch ein ganz anderer Druck auf den politischen Akteuren handeln, soziale Themen ernst zu nehmen. Ich muss schon sagen, eine Ursache für unsere Probleme ist, dass die Ablenkungsmanöver leider aufgehen. Und zu den Ablenkungsmanövern gehört, soziales und ökologisches gegeneinander in Frontstellung zu bringen und aber auch Geringverdienende und ganz Arme gegeneinander auszuspielen. Und es ist am Ende ein Ablenkungsmanöver, um zu verhindern, oder wodurch verhindert wird, dass Maßnahmen, die wirklich helfen würden, wie zum Beispiel Besteuerung von Millionen Erbschaften und Millionen Gewinnen, die werden davon gut geschützt.
Das ist, glaube ich, ehrlich gesagt auch was wir aus der Wahlforschung inzwischen wissen, dass der Trend immer stärker dahin geht, nach kultureller Verortung zu wählen und immer weniger nach materiellen Interessen. Was es natürlich irgendwie extrem schwer macht, ist eine Form von Sozialstaatspolitik irgendwie im sozusagen zumindest im elektoralen Wettbewerb irgendwie einzubringen. Ich hänge irgendwie noch so ein bisschen an diesen Narrativen, weil ich mich irgendwie immer noch frage, wie wir es hinbekommen können, bessere Sozialstaatsnarrative zu stricken, weil ich musste gerade nochmal daran denken, vielleicht hole ich ganz kurz aus, dass ich in meinem Politikwissenschaftsstudium damals als es auch um den Sozialstaat ging, ging es damals auch um Florida Rolf. Und Florida Rolf war, glaube ich, in den 2000ern so eine sehr effektive Bild-Zeitungskampagne, wo es um einen damals noch Hartz-IV-Bezieher ging, der nach Florida ausgewandert war und dann die Bild-Zeitung sehr über lange Zeit diese Story erzählt hat, wie er sich da von den deutschen Sozialstaatsbezügen ein gutes Leben macht. Und danach kam ja tatsächlich auch nach der Einführung von Hartz IV diese ganze Welle von Reality-Shows im deutschen Fernsehen, die extrem unvorteilhaftes Bild von Menschen im Sozialleistungsbezug gezeichnet haben. Also wo es wirklich darum ging, im Grunde, also es wurde im Grunde wirklich sozusagen die soziale Figur des Hartz-IV-Empfängers geschaffen oder der Hartz-IV-Empfängerin geschaffen, die faul, dumm, ungebildet und wahrscheinlich auch sozial ja dreist und im sozialen Umgang untereinander aber auch inkompetent, ist jetzt noch nett gesagt, sind. Und das ist, glaube ich, einfach super wirkmächtig, weil das ja einfach die Menschen waren, mit denen sich wirklich niemand identifizieren wollte und bei denen auch alle das Gefühl haben, wenn Leute so sind, dann ist es irgendwie auch einfach, den Menschenwürde abzusprechen, den Rechte abzusprechen und so weiter und so fort. Und es ist halt einfach immer viel, also mein Eindruck ist, es ist so viel einfacher, diese negativen Narrative irgendwie zu spinnen und zu verbreiten, als positive Narrative irgendwie dagegen zu setzen, dass das halt ein Recht von Leuten ist und dass wir diese Rechte wichtig finden und dass ja alle Menschen Würde haben und dass sozusagen auch die auch ja diese Narrative, die viel, viel mehr mit der sozialen Realität zu tun haben. Also wie du vorhin gesagt hast, dass Menschen im Sozialleistungsbezug halt andere Leistungen ganz viel gesellschaftlich erbringen als Erwerbsarbeit und so. Und ich frage mich halt einfach noch, ob du eine Idee hast oder ob wir vielleicht auch, wenn ihr jetzt so Studien macht oder so, ob ihr da irgendwelche Erkenntnisse oder so eine Richtung habt, was irgendwie besser funktionieren kann.
Also eine Erkenntnis aus gesamten Populismusforschung ist, glaube ich, schon, dass es erstens im Menschen negative Gefühle viel stärker in Erinnerung bleiben als positive Erlebnisse. Ne? Also ein negatives Erlebnis mit jemandem, der in Armut lebt oder mit einem Geflüchteten, sozusagen trägt viel länger als eine Power 10 gute oder sowas, um das auszulöschen. Das scheint irgendwie noch so archaisch in dem Menschen drin zu sein. Und dann ist natürlich, das ist nicht nur die Frage, hast du ein gutes Narrativ, sondern was sind die Verstärker davon. Und wir wissen, dass die Algorithmen nochmal das exponentiell steigern, was eh schon Menschen angelegt ist, dass Negativbotschaften verstärkt, die stärker weiter kommuniziert werden und ja dann auch das gewollt ist, ja, so eine gesamte Medienlandschaft mir das anschaue. Was könnte jetzt dagegen helfen? Also ich glaube, zum einen wären alle dem sozialen zugewandten Akteure gut beraten, eine Resilienz zu entwickeln gegen das, was von Springer, Co., Social Media kommt und sozusagen sich einfach auf die eigenen Überzeugungen zu berufen und dazu zu bestehen und die auszuargumentieren, ist das eine. Also es braucht eine Resilienz, sage ich auch in Richtung von Abgeordneten. Wenn man für seine Ideen einsteht, wird es Gegenwind geben. So ja, und dann darf man halt nicht erschrecken. So, also ich bin damit groß geworden, dass wenn ich für meine Überzeugung eintrete, dass das immer jemand komisch fand. Und das hat mich nicht erschrocken. Ich bin so gesehen im letzten Bundestag bei einigen jungen Abgeordneten, die waren dann ganz erschrocken, als auf einmal die Stimmung gegen sie gibt. Und ich sage, na, habt ihr denn geglaubt, ihr kriegt eine Klimawende hin, ohne dass ihr euch mit jemandem anlegt? Ja. Also es braucht Resilienz der Akteure. Dazu gehört, dass es immer wieder Orte gibt, wo man auch gemeinsam sich miteinander austauscht und weiß, man ist nicht alleine damit. Und kann auch mal schwanken, wer gerade angegriffen wird. Also von ganz rechts werden ja auch ganz verschiedene Akteure angegriffen. Also zum Beispiel Wohlfahrtsverbände werden inzwischen auch schon in den Fokus genommen und Mitarbeitende fühlen sich teilweise angegriffen davon. Ja, also nicht nur die Werte vom Paritätischen werden angegriffen, sondern unser Schaffen wird irgendwie zumindest verbal von rechts schon angegriffen. Das Zweite würde ich sagen, und das mag man im progressiven Raum nicht so, aber ich glaube, es braucht auch die Bestimmung von Negativbeispielen, wo man dagegen ist. Also das Problem ist, die meisten Menschen haben nicht mit der Welt der Superreichen zu tun. Da dringen sie gar nicht vor, ja, sondern sie haben vielleicht in ihrem Wohnumfeld mal zu tun mit ganz armen Menschen, wo sie irgendeine negative Begegnung haben. Und deswegen muss man schon auch deutlich sagen, wogegen möchte man sein. Das ist jetzt nicht zuallererst die Aufgabe, das sage ich auch ganz klar, des Paritätischen. Das ist dann eher die Aufgabe von Aktivisten oder von progressiven politischen Parteien, aber ganz klar zu benennen, wo man ran will an die Kohle durch eine Umverteilung. Das muss man dann halt auch deutlich machen. Und das finde ich zentral.
Ja, das finde ich, dockt nochmal auch an was an, was ich gerade vorhin schon mal kurz gedacht habe, dass wir halt einfach diese krasse Unsichtbarkeit von Reichtum in Deutschland haben, was es, glaube ich, super schwer macht, das irgendwie anzugehen, weil es gibt ja total viel Forschung über Armut, die Leute werden porträtiert und so, aber es gibt halt, wir wissen total wenig über Superreiche, weil die so abgeschlossen und isoliert sind und es total schwer ist, da überhaupt auch als Wissenschaftlerin oder als Forscherin ranzukommen, aber das heißt halt auch total, dass uns ein Bild dazu fehlt, was eigentlich los ist. Und wenn es dann, finde ich, so einzelne Berichterstattungen mal darüber gibt, also ich erinnere nämlich an diese ZDF-Doku, wo der Typ dann da gesagt hat, ihm ist alles egal, er fliegt da jetzt hin. So, wenn es sowas mal gibt, dann habe ich schon auch das Gefühl, dass das aufgegriffen wird und irgendwie zu
skandalisiert wird
und zu Emotionalisierung führt. Aber es gibt es halt einfach nur total selten. Und das finde ich einfach nochmal einen interessanten Ansatzpunkt zu sagen, dass man da irgendwie noch stärker auch reingehen muss.
Naja, man muss schon sagen, in der Erfolgsgesellschaft ist es schon natürlich auch so, dass selbst die Leute, die nicht erfolgreich sind, das als ihr großen Idole sehen. Die wollen alle, also da gibt es dann halt immer mehr Leute, die einfach nichts lieber wollen, als auch im Privatjet irgendwo hinfliegen, nach Sylt zum Beispiel. Und ich glaube, das ist schon auch nochmal was, was auch es schwer macht, also im Reichtum skandalisieren. Also es wird ja auch mal versucht, die Linkspartei beispielsweise plakatiert das ja auch häufig und trotzdem so richtig verfängt es oft nicht, habe ich den Eindruck.
Ja, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, ne? Was wird irgendwie jetzt verstärkt, ja, so als Punkt. Aber ich glaube, also vielleicht müssen wir es auch nochmal erstmal verstehen, was das ist. Ich würde schon auch sagen, diese Zurückhaltung hat auch damit zu tun, dass man dann so geborgte Potenz, also man himmelt die irgendwie dann so ein bisschen an und fühlt sich dabei selber gleich noch klammergrößer.
Ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem erst jemanden getroffen, Anfang 20 würde ich so schätzen, der gerade irgendwie Work and Travel gemacht hatte in Australien, irgendwie nach dem Abi oder so. Und ich hatte ihn dann gefragt, ja und, was hast du denn da jetzt gemacht in Australien? Und die Antwort war, I worked for a billionaire. Und der hat halt sicher schlecht bezahlte Arbeit irgendwo da gemacht und hat aber total viel Selbstwert daraus gezogen, dass er für einen Milliardär gearbeitet hat. Halt eben gerade im Unterschied zu, wie man das sonst so ein bisschen orthodoxer kennt, dass Leute halt sagen, okay, wenn ich jetzt da für den schufte, der macht sich ein schönes Leben und schöpft alles ab und ich kann hier irgendwie, weiß ich nicht, Hotelbetten abziehen oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dass das eher so eine, also in meiner linken Sozialisierung gehe ich ja eigentlich immer eher davon aus, dass das Momente sind, die politisieren können nach links, ne? Wenn man die Betten abzieht und sagt, okay, und irgendwo macht sich jemand einen Lenz und zahlt keine Steuern. Aber dass da was ein Stück weit vielleicht auch gesellschaftlich so ein bisschen sich verschoben hat in eine Richtung, die für uns jetzt nicht nur von Vorteil ist. Aber genau, vielleicht noch, wir hatten jetzt über die Unsichtbarkeit von Reichen gesprochen und es gibt ja durchaus schon auch eine Unsichtbarkeit von Armen. Also vor ein paar Jahren erinnere ich mich noch an den Hashtag Ich bin armutsbetroffen, wo irgendwie, wurde jedenfalls immer so besprochen, zum ersten Mal sprechen Leute für sich selbst und berichten aus ihrem Alltag, der eben ganz anders ist, als viele sich Armut vorstellen. Diese Initiative ist ja aber irgendwie wieder so ein bisschen verschwunden aus der Öffentlichkeit. Also ich habe jetzt jedenfalls länger nichts mehr von denen so richtig mitbekommen. Und was denkst du denn, warum ist es so schwer, dass Leute da eben ein Stück weit auch sich selbst repräsentieren in der Öffentlichkeit? Also genau, einerseits liegt sich sicher an Stigma, dass Armut stigmatisiert ist, aber vielleicht ist es nicht nur.
Ich kann es ganz konkret machen. Ich war bei einer Talkshow, ist schon eine Weile her, zusammen mit Carsten Linnemann und da war auch eine von Armut Betroffene dazu geschalten und deswegen hatte ich das dann auch ein bisschen bei Social Media verfolgt. Die hat es auch öffentlich gemacht, dass sie da ist und sie hat eigentlich nur über ihr Leben beschrieben, war auch eine chronische Erkrankung und die ist halt sofort so, also sie war immer wieder Anfeindungen ausgesetzt, ne? Das hat es jetzt auch nicht so leicht gemacht und wenn du dann vielleicht sowieso schon mit irgendwas zu kämpfen hast, also bei ihr war es halt eine chronische Erkrankung und dann dich noch so einem Schützdom ausgesetzt wird, da brauchst du halt auch ein bisschen Speck auf der Seele, um das aushalten zu können. Das würde ich sagen, ist ganz klar ein Punkt. Aber es gibt immer wieder Anläufe, ne, dass sich auch Betroffene selber zu Wort melden. Also, was wir zum Beispiel gerade machen, ist also gegen diesen ganzen Armbashing, gegen diese verschiedenen Strategien der Entsolidarisierung zwischen Mitte und unten, zwischen Arbeitenden und Arm, gibt's gerade einen Zusammenschluss von Akteuren aus Gewerkschaften, aus Wohlfahrtsverbänden, aber auch aus betroffenen Initiativen, die gemeinsam sich verständigt haben. Wir werden damit in Wälder auch rausgehen. Es gibt auch so Versuche, sich immer wieder zusammenzusetzen, zusammenzufinden und halt dann diesen Entsolidarisierungshetz Kampagnen halt dann auch eine solidarische Aufrufe entgegenzusetzen.
Wir sind ja jetzt aktuell in der Phase vor dem Wahlkampf und vor der nächsten Bundesregierung. Du hast, glaube ich, vor kurzem in einem anderen Podcast gesagt, dass gerade auch die Finanzierung vieler Träger so ein bisschen auf wackeligen Beinen steht oder gefährdet ist. Wie ist denn gerade jetzt die Situation bei euch und was braucht es jetzt, damit ihr weiter einfach diese Gruppen unterstützen könnt?
Also gerade für kleinere soziale Träger ist die Situation gerade total riskant und ich muss das erklären, weil das kommt mit so einem bürokratischen Begriff daher, vorläufige Haushaltswirtschaft. Wenn man das jetzt jemand sagt, da erschrickt man jetzt erstmal nicht. Ja, deswegen kurze Erläuterung, was bedeutet das? Die Ampel hat es nicht mehr geschafft, sich auf einen Haushaltsplan für 25 zu verständigen. Das heißt, wir arbeiten jetzt nur auf Grundlage des Haushaltsplans. Und das heißt, in diesem Jahr dürfen soziale Träger, die auf Fördermittel oder Zuwendung angewiesen sind, dürfen nur 45% der Gelder, die vorgesehen waren, ausgeben. Damit kann man leben, wenn es, sage ich mal, mit 45% der Gelder, wenn man 50% der Zeit über die Runden kommen muss. Wenn man ein bisschen spart, kommt man vielleicht ja so über die Hälfte des Jahres damit, vielleicht auch über 6-7 Monate. So, jetzt gehen wir aber davon aus, erst Ende Februar wird gewählt. Wer weiß, ob die nächste Regierung so schnell zustande kommt. Vielleicht sind die Wahlergebnisse ja so, dass es nicht so einfach wird. Dann muss sich die neu gewählte Regierung erstmal ihre neuen Ministerien bilden. Dann muss der Haushalt verabschiedet werden. Wenn das nicht vor der Sommerpause stattfindet, gehen die Haushaltsberatungen bis in September. Und selbst wenn der Bundestag einen Haushalt verabschiedet hat, dauert es nochmal mehrere Wochen, bis die Ministerien das umgesetzt haben, dass rechtlich quasi die Zuwendungsbescheide rausgehen. Das heißt, womöglich muss man bis Oktober, November mit 45% des Geldes auskommen. Das ist jetzt, wenn man spart, ein bisschen einen Liquiditätspuffer hat, kann man überleben. Aber kleine Träger, die das nicht haben und die ja auch ins Risiko gehen, weil es kann ja auch sein, dass irgendwann im Oktober der Bundestag beschließt, man bekommt nicht so viel wie ursprünglich geplant, sondern nur die Hälfte und dann muss man das zurückzahlen und dann bist du als ein Träger, der ja nicht auf Gewinn und private Profite hin orientiert ist, sondern nur sozusagen Gutes zu tun, bist du dann sofort in der Insolvenz und womöglich sogar noch in der Privathaftung. Und deswegen ist das richtig gefährlich. Und das in einer Zeit, wo ohnehin sozusagen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Rassismus, Hetze gegen Menschen im Vormarsch ist, heißt es, dass Orte, wo noch ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen, in Gefahr sind. Das heißt, schön, die Demokratie sägt sich den Ast ab, der ihr Fundament, auf dem sie sitzt. Wackeliges Sprachbild, egal. Also die Demokratie untergräbt sich ihr eigenes Fundament, so um so zu sprechen. Und das ist, ja, und da machen wir jetzt natürlich ganz viel Lobbyarbeit und weisen darauf hin und sagen, was bedeutet das? Und das ist eben, wer ist davon betroffen, ja? Familienzentren, Nachbarschaftszentren, Sozialberatungsstellen und so weiter. Und das tut dem gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht gut.
Und gibt es was, also es klingt jetzt so relativ so, als ob das einfach der Prozess ist und das jetzt ist, was passiert, aber gäbe es noch eine Möglichkeit, das auch den Prozess anders zu gestalten?
Genau. Das ist ja nicht so, dass das so sein muss, weil das Bundesfinanzministerium hat es in der Hand. Das Bundesfinanzministerium kann ein, Achtung Fachbegriff, im Haushaltsbegleitschreiben auf den Weg schicken. Damit legt er quasi fest, wie viel die einzelnen Ministerien sozialen Trägern zur Verfügung stellen dürfen. Und er müsste nicht sagen, das sind nur 45%. Er könnte auch sagen, also wenn die Verabschiedung des Haushaltes länger dauert, kann auch eine größere Summe zur Verfügung gestellt werden. Es gibt dann auch einen Schutz, dass nicht mehr zurückgefordert wird in dem Maße, weil du ja damit die Akteure in die Insolvenz treibst. Also das ist schon, wir haben eine besondere Situation. Ich meine, es sind bestimmt viele Leute am Aus der Ampel beteiligt, aber die sozialen Träger sind wirklich nicht schuld. So, ja, also man kann sich streiten, ob das alles bei Christian Lindner liegt oder auch ein bisschen bei Scholz. Okay, fair enough, aber ich kann nur sagen, die Wohlfahrtsverbände sind nicht dran schuld, dass die Ampel gescheitert ist. Aber ausbaden müssen es nicht die Akteure in der Ampel, sondern die sozialen Träger.
Ja, dann waren wir jetzt schon beim Wahlkampf und wir hoffen natürlich, dass eure Forderung da Früchte trägt. Wir haben jetzt über viele Themen gesprochen, über Armutsverhältnisse in Deutschland, darüber, wie eine Gruppe von armutsbetroffenen Menschen gegen die andere ausgespielt wird und auch, wie rechte Parteien davon profitieren, dass wir es nicht schaffen, reiche Menschen stärker in den Blick zu nehmen, sondern es halt wirklich diesen inszenierten Kampf Arm gegen Arm gibt. Was können wir denn jetzt tun, um uns als Zivilgesellschaft dagegen zu stellen, um den Sozialstaat zu schützen, um uns an die Seite auch der Betroffenen davon zu stellen?
Also Wahlkampfzeiten sind Zeiten, wo Menschen, die kandidieren, also zukünftige Abgeordnete, druckempfindlich sind. Deswegen wäre jetzt eine gute Zeit, möglichst verbindlich bei dem Abgeordneten vor Ort sich zu melden und zu sagen, ich will wissen, wie sie vorhaben bei folgendem Thema, was mir wichtig ist. Nehmen wir mal die Kindergrundsicherung. Wenn man sagt, ich finde es wichtig, dass alle Kinder, also nur mal ein Beispiel, wenn jetzt jemand von den Hörerinnen sagt, ich finde es wichtig, dass alle Kinder frei von Armut leben, deswegen bin ich für eine Kindergrundsicherung, kann man ja mal alle fragen, wie stehen sie dazu? Ich mache mein Wahlverhalten davon abhängig. Ist so gerade ein gutes Zeitfenster, um das zu sagen. Oder ich möchte zum Beispiel, dass jetzt nicht irgendwie, also dass zum Beispiel eine soziale Wärmewende kommt. Oder ich möchte zum Beispiel, dass wir aufbauend auf ein Deutschland-Ticket für alle mit niedrigen Einkommen einfach ein bundesweites Sozialticket machen in Höhe von 25 Euro. Haben wir als paritätischer vorgeschlagen und auch gerade eine Studie dazu in Arbeit, die demnächst veröffentlicht wird. Also wenn man sagt, das ist mir wichtig, ich befrage die Abgeordneten vorher, wie sie sich dazu verhalten und sage, davon würde ich auch mein Wahlverhalten abhängig machen. Wenn das so ist, ja, dann ist das ein guter Moment und dann sollte man natürlich die Antwort auch festhalten, um sich später daran zu erinnern. So, das ist eine ganz praktische Maßnahme. Das andere ist, glaube ich, die vielen Kanäle der Öffentlichkeit, die es gibt, auch dagegen also zu nutzen für praktische Solidarität. Und wenn ich sehe, wie viele Menschen, die gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit folgen, immer wieder über alle Social-Media-Kanäle sich melden, wenn man mal was zum Thema Armutsbetroffene besagt, ist auch hier wieder, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also praktische Solidarität heißt auch einen Mund aufmachen und dafür einstehen.
Cool, vielen Dank für das interessante Gespräch und dass du zu Gast bei uns im Podcast warst, Katja.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
da sind wir wieder. Und wie nach jeder Folge sitzen Inken und ich jetzt noch ein bisschen zusammen und sortieren die losen Enden, also das, was für uns aus dem Gespräch übrig geblieben ist, nochmal so ein bisschen gemeinsam und fragen uns, was wir aus dem, was uns Katja erzählt hat, was wir aus der Arbeit des Paritätischen Gesamtverbandes strategisch mitnehmen können. Inken, sag doch mal, wie sieht's aus? Was ist bei dir besonders hängen geblieben? Was fandst du besonders interessant?
Ja, also wir haben ja über einen breiten Bogen gesprochen und haben irgendwie angefangen mit den Narrativen, die es über arme Menschen gibt, wie arme Menschen gegeneinander ausgespielt werden im Moment, jetzt gerade auch im Wahlkampf nochmal besonders. Und haben dann darüber gesprochen, nach einem kurzen Fact-Check, in dem wir mal nochmal versucht haben, so ein bisschen aufzurollen, wie es eigentlich wirklich gerade aussieht mit dem Sozialleistungsbezug, ja irgendwie überlegt, was wir tun können. Und aus diesem ersten Analyseteil, da ist für mich, glaube ich, am meisten hängen geblieben, wirklich die Frage dieses Leistungsnarrativs. Also dass eigentlich diese Geschichte, die insbesondere die Union gerade überall erzählt, aber ja auch das BSW und die SPD stimmt zum Teil ein, wo im Grunde immer Menschen anhand von Leistung, die sie vermeintlich erbringen, gegeneinander ausgespielt werden, dass wir da ja so ein bisschen über den Punkt gesprochen haben, dass da eigentlich Leistung mit Erfolg verwechselt wird, nämlich mit ökonomischem Erfolg vor allem.
Mhm. Genau, und da letztendlich so ein bisschen die Frage ist, beziehungsweise die Debatte wäre, die man bräuchte, was ist eigentlich Leistung? Also ist es tatsächlich Leistung, wenn jemand den Regenwald abholzt und damit richtig Kohle scheffelt? Können wir denn da von Leistung sprechen? Oder ist es vor allem ökonomischer Erfolg, den wir gesellschaftlich aber vielleicht gar nicht so als wünschenswert erachten und der insofern auch eigentlich nicht Teil von unserem Leistungsbegriff sein sollte. Mhm. Ich fand da tatsächlich so ein bisschen diese Diagnose von der Leistungsgesellschaft in die Erfolgsgesellschaft ganz interessant. Also so ein bisschen die Frage, inwieweit es eigentlich überhaupt, wenn da von Leistung gesprochen wird, noch um Leistungen geht oder ob es eigentlich wirklich nur darum geht, wie viel Geld jemand hat und womit man dieses Geld verdient hat, eigentlich total in den Hintergrund rückt.
Ich finde daran anschließend, wenn man sich jetzt strategisch fragt, was man macht, dann finde ich, stellt sich halt wirklich die Frage, versucht man da wieder anzusetzen und das Leistungsnarrativ wieder umzudeuten? Also versucht man gesellschaftlich wieder Leistung anders aufzuladen? Ich finde, da gab es ja in der Corona-Pandemie interessante Ansätze, über die wirklichen LeistungsträgerInnen zu sprechen, da nämlich die Leute, die Care-Arbeit machen in den Krankenhäusern und
was
so.
Was ist systemrelevant, war da
Frage. Ah, genau, systemrelevant hieß es ja. Da musste ich gerade dran denken. Und die andere Richtung wäre natürlich zu sagen, man versucht einfach wenig über Leistung selber zu sprechen, sondern ein anderes Narrativ für den Sozialstaat aufzubauen.
Und was wäre das dann aus deiner Sicht für ein Narrativ?
Naja, das wäre dann, denke ich, worüber wir mit Katja gesprochen haben, eher ein Narrativ, wo es um soziale Rechte geht. Also wo wir sagen, die Demokratie und Teilhabe sind uns wichtig. Die Würde eines Menschen ist tatsächlich unantastbar. Und um das sicherzustellen, haben alle Menschen in dieser Gesellschaft ein Recht auf ein auskömmliches Leben, auf eine Grundsicherung, auf ein Leben frei von Armut, in dem sie sich entfalten können. Jenseits davon, ob sie jetzt, was sie ganz genau zur Gesellschaft beitragen, sondern wirklich von universellen Rechten für jeden Menschen einfach aufgrund seines oder ihres Menschseins auszugehen.
Mhm. Ja, finde ich eine interessante Überlegung. Ein anderer Ansatz ist vielleicht auch noch darüber zu gehen, dass man halt sagt, na ja, der Leistungsbezug beziehungsweise der Sozialstaat ist ja eigentlich eine Absicherung gegen allgemeine existenzielle Risiken, die uns alle betreffen können. Ne? Wir alle können krank werden, wir alle können gekündigt werden, weil der Betrieb pleite geht oder ähnliches. Und dass man da eigentlich so ein bisschen auf eine, naja, auch klassenübergreifende Solidarität dann baut, indem man sagt, weil es jeden treffen kann, sind wir alle auch froh darüber, dass es diese Absicherung gibt. Vielleicht kann man da sogar so ein bisschen die deutsche Versicherungsmentalität anzapfen und praktisch vielleicht auf einer ganz anderen Ebene funken zu den Fragen von Leistungsbezug und Sozialstaat.
Ja, ich finde, also so habe ich das ehrlich gesagt auch immer gesehen, sobald man arbeitet, zahlt man in die Arbeitslosenversicherung ein. Und dann ist es halt auch das gute Recht jeder Arbeitnehmerin oder jedes Arbeitnehmers, die in Anspruch zu nehmen. Und ich finde, das ist ja eigentlich auch eine viel realistischere Sicht auf eine Erwerbsbiografie, dass fast alle Menschen sind irgendwann in ihrem Leben mal arbeitslos und dass das auch mal länger gehen kann als ein Jahr, wenn man vielleicht in einem sehr spezialisierten Berufsfeld unterwegs ist oder gerade einfach nicht so guten Job finden kann. Das kann ja durchaus mal sein.
Mhm. Ja, interessant. Es ist irgendwie, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das Narrativ gesellschaftlich eigentlich so ein bisschen sich immer stärker hinentwickelt zu einem, es gibt bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die sind betroffen
von Arbeitslosigkeit und für die ist das. Ja. Und wir müssen uns überlegen, ob man die aushalten will oder diese ganzen Sachen, ne? So ist CDU-Sprech, wohingegen man ja eigentlich diese, ja, allgemeine mögliche Betroffenheit von diesen Risiken nach vorne stellen müsste, um dann auch mehr gesellschaftliche Solidarität zu diesen Themen eben wieder bespielen zu können. Ich hatte noch einen Gedanken zu dieser Frage von dem Leistungsnarrativ und inwiefern man eigentlich das auch so sich aneignen kann oder wie sehr man darauf bauen sollte. Ein Buch, was ja jetzt im letzten Jahr viele Leute gelesen haben, war ja dieses Triggerpunkte. Und da ist ja einer der Triggerpunkte auch leistungsloses Einkommen. Mhm. Und ich fand es ganz interessant, weil also jetzt, wo wir drüber sprechen, habe ich nochmal stärker so den Eindruck, dass es eigentlich dann die Sozialkritik beziehungsweise die Kritik an Reichtum, die sich formiert in einem Diskurs, der eben Leistung und Einkommen schon so stark als miteinander verbunden gesetzt hat. Also letztendlich kann, würde ich sagen, dieses Narrativ vom leistungslosen Einkommen, das kann zwar gegen die Reichen mobilisiert werden und dann macht es das, was wir wollen, ein Stück weit, aber es ist gleichzeitig auch so ein bisschen die andere Seite von, naja, die Leute, die in der, in Anführungsstrichen, sozialen Hängematte liegen, die dürfen auch kein Geld vom Staat bekommen, weil die leisten dafür ja gar nichts. Weißt du, was ich meine?
Ja, also du meinst, dass die Kritik an leistungslosem Einkommen, die es ja von linker Seite dann oft gibt, gegen Superreiche, die halt tatsächlich nur irgendwie von ihren Kapitalerträgen leben, dass man damit eigentlich aber dieselbe Geschichte erzählt, wie die Reichen über die BürgergeldempfängerInnen jetzt erzählen.
Genau, das meine ich. Und die Frage ist eben, ist es jetzt, also das ist ja so ein bisschen so ein Dilemma, in dem wir immer wieder stecken, wenn wir darüber nachdenken, wie wir gesellschaftliche Diskurse verändern können, dass es immer ein Abwiegen gibt zwischen, man muss irgendwie anknüpfen an dem, was da ist. Man könnte jetzt sagen, heute haben wir es mit so einer Art Leistungsfetischismus zu tun und man sagt, okay, wenn wir jetzt eine Sozialkritik üben wollen von links, dann müssen wir das irgendwie in diesem Vokabular machen. Das wäre ein Argument dafür, leistungsloses Einkommen ganz nach vorne zu stellen, wenn es um die Kritik geht an den Superreichen. Oder auf der anderen Seite die Frage, ob wir damit letztendlich wieder nur die diskursiven Strukturen stärken, die wir eigentlich kritisieren wollen. Und dann würde es bedeuten, oh, Finger weg, man muss eigentlich eher über Rechte und sowas sprechen.
Ich glaube, ich würde dazu tatsächlich zu zweiterem tendieren. Also ich musste gerade an die Geschichte von Anat denken, als sie darüber erzählt hat. Sorry übrigens an alle Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht bald nicht mehr hören können, dass wir immer wieder darauf rekurrieren. Aber ich musste daran denken, diese Geschichte, die sie über Geflüchtete erzählt haben und dass sie getestet haben, ein Narrativ zu We are a nation of immigrants versus einer Geschichte, die hieß People Move. Also alle Menschen bewegen sich und ziehen mal um und das ist jetzt was gerade in den USA besonders gut verfängt. Und dass sie bei der Nation of Immigrants Geschichte halt gemerkt haben, oh, den Nationalstaat anzurufen oder nationale Identität ist eine ziemlich schlechte Idee, wenn man eigentlich sozusagen die Gesellschaft öffnen möchte. Und ein bisschen so ähnlich denke ich das tatsächlich bei dem leistungslosen Einkommen. Wahrscheinlich ist es keine gute Idee, so ein Leistungsnarrativ so stark anzurufen und dann nur gegen eine andere Gruppe zu wenden, weil das, glaube ich, super schnell backfiren kann und man eigentlich einen falschen Rahmen und einen falschen Assoziationshintergrund irgendwie aufruft. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowohl diese rechte Geschichte, also alle Menschen haben einfach gleiche Rechte und wir wollen das als Gemeinschaft sicherstellen, als auch die Versicherungs- oder Solidarnetz-Geschichte eigentlich besser funktionieren könnten. Also wirklich eher wieder so eine Geschichte zu erzählen, die in den Vordergrund stellt, dass das alle in ihrem Leben treffen kann und dass wir dafür als Solidargemeinschaft da sind und dass wir dafür auch bereit sind, die ganz, ganz wenigen, die es vielleicht gibt und das System ausnutzen, bereit sind mitzutragen und eher davon ausgehen, dass die in der Zeit was anderes da ist und das für die Gesellschaft wichtig ist, was man vielleicht aber nicht in einem Erwerbskontext entlohnt wird.
Ja, auf jeden Fall. Also Leute, die dazu arbeiten, das wäre jetzt für mich aus meiner Sicht so ein bisschen so ein Punkt, wo man sagen muss, okay, wir haben hier mal mehrere Optionen irgendwie so ein bisschen erarbeitet und jetzt müsste man gucken, funktioniert das wirklich? Kann man das irgendwie testen und so weiter? Also, dass man da am Ende auch, ne, das ist, man versucht sich das so ein bisschen herzuleiten und dann am Ende brauchst aber so eine Art Praxistest, um zu gucken, ob das wirklich die Effekte hat, die man sich erhofft. Ja. Und ich finde, diese unterschiedlichen Framings, was du jetzt zum Beispiel gesagt hast, Inken, also zum Beispiel stärker über Rechte zu sprechen, was ich daran ganz charmant finde, ist ein Stück weit auch, dass man rausgeht aus so einem sehr klassischen linken Messaging rund um dieses Thema Sozialstaat und Sozialleistungsbezug und sich eigentlich draufsetzt auf ja Argumente und Grundwerte, die sonst von anderen gesellschaftlichen Gruppen, vielleicht vom politischen Gegner sogar eher bespielt werden. Also diese Rechte wäre ja dann zum Beispiel eigentlich klassischerweise eher so ein liberaler Ansatz, um zu sprechen, über einen Sozialleistungsbezug. Und damit nimmt man natürlich auch den politischen Gegner ein Stück weit auch immer wieder den Wind aus den Segeln. Also ein anderes Beispiel wäre auch jetzt, wenn man zum Beispiel sagt, diese ganzen Sanktionierungen, das ist alles wahnsinnig teuer. Das können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Und das ist ein Grund, warum wir das nicht mehr machen dürfen, statt immer nur Gerechtigkeit und Moral nach vorne zu stellen. Und ich würde sagen, das ist auch sowas, das machen wir zu wenig ein Stück weit von progressiver und linker Seite, da diese überraschenden Argumente hinzuzuziehen und damit eben auch ja Diskurspolitik zu machen.
Ja, ich glaube, das ist am Ende halt eine Zielgruppenfrage, ne? Also wen möchte man eher unsere linke Basis motivieren, dafür stärker einzustehen? Da braucht man eine andere Geschichte, als wenn man eher so ein sozialliberales Spektrum erreichen möchte. Und das muss man, glaube ich, einfach ausprobieren, was dann am Ende wie verfängt, wie du es schon gesagt hast mit dem Testen. Ich will noch einen letzten Punkt, würde ich gerne nochmal besprechen, weil den wir ganz am Ende des Gesprächs eigentlich, der da nochmal stärker rausgekommen ist. Und zwar, was der Paritätische jetzt zum Beispiel für Strategien hat, ein Thema, über das gesellschaftlich viel zu wenig gesprochen wird, so ein bisschen auf die Agenda zu setzen. Weil Armut und Reichtum, da haben wir auch drüber gesprochen, sind in Deutschland sehr unsichtbar. Es ist oft nicht so leicht, Berichterstattung darüber zu schaffen, auch weil wenig über die Person berichtet wird, die das betrifft und was man in so einem Fall dann machen kann. Und der Paritätische zum Beispiel geht jetzt einen Weg, wo sie selber versuchen, Anlässe für Berichterstattung zu schaffen, und zwar vor allem über Studien. Also das hatte Katja gesagt, mehrfach gesagt, dass sie jetzt gerade eine Studie zu irgendwas produzieren und zum Beispiel die Studie, die sie gerade gemacht haben zu Armut und Mieten, also dass es eigentlich noch viel, viel mehr Menschen gibt in Deutschland, die von Armut betroffen sind, dadurch, dass Mieten so hoch sind. Da kann ich mich zum Beispiel auch noch erinnern, die hatte ich auf tagesschau.de schon vorher gesehen. Und da hat es offenbar gut funktioniert, tatsächlich eine Studie rauszubringen, um damit ein Thema auf die Agenda zu setzen. Das kann man natürlich vor allem machen, wenn man so ein großer Verband ist wie der Paritätische Gesamtverband. Dann ist es eine Strategie, die sicher gut funktioniert. Aber da gibt's ja auch noch andere Strategien. Und da wollte ich nur einfach dir kurz den Blick nochmal drauf lenken, dass auch wenn jetzt Hörerinnen und Hörer von uns zum Beispiel in kleineren Organisationen arbeiten oder in aktivistischen Settings, dass man sich da Gedanken drüber machen kann, wie man Aufmerksamkeit auf das eigene Thema lenkt und dann mit dem Ziel, es überhaupt erstmal in einen gesellschaftlichen Diskurs zu bringen. Und da können auch öffentliche Aktionen zuführen, die besonders aufsehenerregend sind. Da kann auch eine Strategie sein, besonders SprecherInnen, die schon bekannt sind, dazu zu bringen, über das Thema zu sprechen, vielleicht mit einer betroffenen Person. Also jetzt in unserem Beispiel könnte das sein, dass in einem großen bekannten Podcast eine Person, die von Armut betroffen ist, zum Beispiel eingeladen wird, um über das Thema zu sprechen. Oder dass man eine konzertierte Aktion plant, wo mehrere InfluencerInnen auf Social Media zum Beispiel zu dem Thema sprechen. Aber dass man sich da Gedanken macht, wenn man ein Thema hat, was zu wenig gesprochen ist, was sind die Kanäle, wie man es in die Öffentlichkeit bringen kann, wen braucht man dafür und was für Ressourcen hat man selber, um das gut zu planen. Einen wirklich als letzten Punkt zu Narrativen habe ich noch, Valentin. Wir haben ja auch über negative Affekte gesprochen. Wie fandst du denn das im Gespräch?
Also ich fand es einen interessanten Punkt. Katja hat ja diesen Effekt beschrieben, wie eine schlechte Erfahrung oft 5 bis 10 gute Erfahrungen eigentlich ein Stück weit so ausradiert. Also jetzt beim Thema Armut, eine Nachricht über einen Sozialhilfeempfänger, der sich einen Lenz macht und keinen Bock hat auf Arbeit, der bleibt so stark hängen, dass 10 Berichte oder Begegnungen mit oder über Leute, die unbedingt eine Arbeit suchen, aber keine finden, eigentlich so ein Stück weit ausradiert. Und dass man sich diesen Effekt eigentlich stärker zunutze machen müsste, indem man selber gezielt auf negative Affekte und Emotionen setzt und die aber stärker in eine Richtung channelt, die im eigenen Sinne ist.
Ja, ich merke, dass ich das Thema negative Affekte immer schwierig finde, weil ich einerseits selber merke, dass es mir schwerfällt, selber also in so negativ, vor allem auf Negativnarrative gegen die Gegenseite zu setzen, weil ich meinen Eindruck habe, man will ja auch zeigen, dass man für was ist und da vielleicht auch eher eine positive Vision zeichnen und Menschen damit überzeugen. Auf der anderen Seite stimmt es halt einfach, dass das Menschen, wenn sie verunsichert sind, so wie sie es gerade sind und unzufrieden sind im aktuellen System, haben sie natürlich negative Gefühle und die müssen irgendwo hin. Und wie du jetzt gerade schon gesagt hast, entweder sie richten sich dann halt gegen Menschen, die auch arm sind, oder sie richten sich vielleicht gegen Menschen, die reich sind oder gegen ein System, was diesen Reichtum produziert. Und da finde ich es durchaus bedenkenswert, drüber nachzudenken, wie man es hinbekommt, ein Narrativ zu stricken, was Platz hat dafür. Also was tatsächlich zum Beispiel ja auch, kennen wir auch aus Narrativforschung, dass man einen Bösewicht schon auch ein Narrativ braucht, gegen den sich die Menschen, also der einfach da auch das Problem irgendwie darstellt oder den Konflikt auch darstellt, den es gibt. Und wie man das auf eine Art und Weise macht, dass sich das aber natürlich jetzt nicht von unserer Seite aus gegen Einzelpersonen in einer Form richtet, die persönlich, weil die Personen existieren ja auch nun mal reell, total demontiert, sondern wo vielleicht auch klar ist, dass die für ein System stehen, was problematisch ist oder von einem System profitiert haben, was problematisch ist. Also jetzt gerade mal auf den Sozialstaat bezogen, dass halt Reiche den Sozialstaat genutzt haben und jetzt unanständigen Reichtum schaffen oder von unanständigem Reichtum leben, während er für andere halt nicht mehr reicht. Und da muss man einfach, glaube ich, klar machen, so was die Negativfolie auch, gegen die wir unsere Politik stellen.
Wir haben jetzt sehr viel über Diskurse und Narrative und Framings geredet. Vielleicht nochmal ein weiterer Aspekt, der nochmal in eine sehr andere Richtung geht und den ich auch noch spannend fand in der Arbeit vom Paritätischen Gesamtverband. Und das ist dieses ganze Kapitel rund um Orte der Begegnung, was Katja gesagt hat. Also was sind denn eigentlich wirklich physische Orte, an denen Menschen zusammenkommen können? Zum Beispiel, die von Armut betroffen sind, um sich miteinander zu vernetzen, auszutauschen, aber indem sie vielleicht auch in Kontakt kommen zu anderen Leuten. Das fand ich irgendwie auch interessant, dass sie sagt, das sind eigentlich auch die Orte, an denen diese Menschen, an denen wir alle Resilienz aufbauen können gegen so einen rechten Backlash.
Ja, das glaube ich stimmt total. Also ich habe das Gefühl, wir haben da schon oft auch im Podcast drüber gesprochen, diese konkreten Orte, an denen Menschen sich analog begegnen, dass die eigentlich die sind, die am besten absichern gegen diese total emotional getriebenen Social-Media-Narrative oder auch öffentlichen, es nennt sich nur Social Media, aber auch öffentliche Narrative, die irgendwie von ja vor allem Hass und Verunglimpfung getrieben sind, dass da halt am besten hilft, sich zu begegnen in echt und dann zu wissen, den Bürgergeldempfänger, den ich letztens getroffen habe, der war total nett, oder die geflüchtete Frau, die ich hier getroffen habe, die kümmert sich total viel in ihrem persönlichen sozialen Umfeld darum, dass es Menschen besser geht, oder die hat einfach gerade wirklich Probleme und kann einfach gerade nicht lohnarbeiten oder darf gar nicht lohnarbeiten, und dass die echte Begegnung natürlich davor schützt, irgendwie auch diesen Negativnarrativen so stark aufzusitzen.
Ja, genau. Und die physischen Orte, das sind natürlich einerseits vielleicht die Orte der Begegnung und der Vernetzung, aber es sind natürlich auch unsere Alltagsorte, ne? Also im Alltag begegnen wir auch immer wieder so einer Meinungsmache gegen bestimmte gesellschaftliche Gruppen. Und da geht es dann eben auch darum, da ja bestimmte Narrative zu unterstützen und am Küchentisch solidarisch zu sein, wenn der rechte Onkel irgendwas gegen BürgergeldempfängerInnen oder Geflüchtete sagt, und da eben darauf zu achten, dass das nicht so stehen bleibt. Ein Stück weit, ne? Nicht nur im Netz, sondern eben auch ganz physisch im Alltag. Zu guter Letzt, Katja hat es ja auch am Ende nochmal gesagt, wir befinden uns im Wahlkampf. Im Wahlkampf sind Parteien und sind auch KandidatInnen, die für ein politisches Mandat kandidieren, sehr viel ja offener für Anfragen aus ihren WählerInnenkreisen. Und deswegen nochmal die Bitte an alle HörerInnen und Hörer, wendet euch an die Leute in eurem Wahlkreis, fragt sie, wie sie zu diesen Themen oder auch zu anderen politischen Themen, die euch wichtig sind, stehen, und geht darüber in einen Austausch mit denen. Ihr könnt auch überlegen, ob ihr die Antworten dazu öffentlich macht. Ihr könnt transparent machen, dass ihr eure Wahlentscheidung von der Antwort abhängig macht und diese ganzen Sachen, weil damit schaffen wir jetzt in diesem sonst ja sehr nervigen und nervenaufreibenden Wahlkampf auch nochmal vielleicht ein Stück weit ein Fenster für eigene Forderungen.
Ja, damit, dieser eindringlichen Bitte von Valentin, schließen wir die heutige Folge und hoffen, ihr bleibt uns gewogen, bis es wieder heißt:
Was tun? Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion: Inken Beermann und Valentin Issen. Schnitt: Julian Schlumberger. Und die Musik kommt von Richard Waterman.